Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 245 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Domagoj Belancic.
Hallo.
Und dem Michel Brändli.
Hallo.
Ja, wir haben ja ein dickes Programm. Ich würde sagen, wir stürzen gerade rein. Wir fangen an mit, reden über die Google-Übernahme von Wiz. Ich glaube, es heisst Wiz. Wiz. Wir haben es noch nicht herausgefunden, wie man es genau ausspricht. Dann könnt ihr uns dann so schicken, wie man es richtig ausspricht. Wir können es auch nachschauen, aber wer macht das schon? Dann Tap to Pay von Apple kommt in die Schweiz. Wir reden über Adolescence, die neue Netflix-Serie. Richtig, oder? Ich sage bei allem, wenn man Netflix
sieht, merkt man,
die halbe Zeit ist nicht Netflix.
Ist Netflix.
Und in der Spielecke reden wir über die erste, echte, möglicherweise die Sims-Alternative, Inzoi, dann über Assassin's Creed Shadows und noch über Xenoblade Chronicles, was ist der Rest vom Titel?
Oder Cross, je nachdem, wenn es mir fragt.
Okay. Gut, also komm, dann fangen wir doch gerade an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, Google hat wieder mal das Portemonnaie aufgemacht und viele Batzeli auf den Tisch geknallt und hat sich für einen Schnäppli-Preis von 32 Milliarden. Mhm. Genau.
32,5.
Gerade die grosse Nummer, das suche ich da in meinen ganzen Informationen, sehe ich gerade, dass ich die nicht so oberst oben habe. Für 32 Milliarden US-Dollar haben sie sich Wiz gekauft, also W-I-Z. Und das ist ein Cybersecurity-Unternehmen aus Israel mit Sitz in New York. Ist erst 5 Jahre alt.
Oh ja.
Also wirklich.
Das ist eigentlich noch ein Start-up-Unternehmen.
ist verreckt, oder?
Ja.
Und Google hat es schon versucht, vor einem Jahr hat es schon so Übernahmeversuche gegeben, dort damals noch für 23 Milliarden. Dort hat es aber Wiz abgelehnt. Also dort hat man einfach nur befürchtet, dass es die Regulatoren offenbar, also es ist nicht wegen Geld, offenbar es nicht wegen Geld gewesen, sondern mehr, weil die Regulatoren könnten das nicht durchwinken. Es war noch unter einer Biden-Administration gewesen und jetzt unter einem Trump geht man da wieder davon aus, dass da wieder einfach alles durchgewunken wird oder einmal eine bessere Chance hat. Bei der FTC, die Behörde, die das in den USA ja kontrolliert, dort hat es ja auch einen Wechsel gegeben. Oder? Dort war schon die Lina Khan, die ja da wirklich relativ streng oder strenger auf die ganzen Firmen geschaut hat in den USA. Mhm. Und die ist ja dann gerade gespickt worden. Und jetzt ist schon der Andrew Ferguson, der so gesagt hat, er tut das, glaube ich, auch befolgen, aber der sagt deutlich kompromissbereiter. Darum zeigt er, dass das wohl eher wird durchgehen.
So, man kann ihn schmieren oder so.
Ja, nicht unbedingt. Ja, das vielleicht, was weiß ich jetzt nicht. Aber
das war eine Unterstellung, excuse.
Man rechnet sich offenbar besser
schon. Liebe Google-Anwälte, bitte, das war nur ein Witz.
Einfach auf meine Stelle gehen. Du kommst nie mehr das Telefon über. Musst schauen.
Ah, ich sehe es schon.
Genau. Und ja, was macht die Bude überhaupt? Also, das ist eben so eine KI-gestützte IT-Sicherheit, bietet die an. Und ich bin ein bisschen nachlesen. Also, eben, ich meine, ich bin da jetzt kein Experte, aber was offenbar so ein Aushängeschild ist, sie haben so agentless security, das heisst, so ein bisschen ohne Personen, oder? Weil, ja, wie überall. Man will den menschlichen Einfluss reduzieren, weil das kostet und macht das Zeug komplexer. Und die Geräte, die sie überwachen, die kann man eben alle in der Cloud anhängen und dann kann es dort wie so ein, sie nennen es Digital Twin. Mhm. Also eigentlich wie eine Kopie von dem System hast du bei dir und kannst das irgendwie mit dem überwachen. Und das ist einfach offenbar einfacher, als wenn man es irgendwie regulär oder vor Ort oder mit einer Person muss machen. Das können auch andere Firmen, können das, aber ihres ist einfach offenbar viel, die besser, also viel benutzerfreundlicher und hat einfach ein besseres System, oder? Sie können das irgendwie, also weil zu ihren Kunden zählen jetzt schon Amazon und Microsoft und sind da offenbar einfach, machen das einfach am besten. Und Google hat vor allem so viel Geld ausgegeben, weil es geht um das Cloud-Business, oder? Und dort ist Microsoft und Amazon, also Amazon mit ihren Amazon-Server und Microsoft mit Azure, die sind dort halt recht weit voraus, mit über 100 Milliarden je Umsatz pro Jahr, was machen. Und Google ist bei ein bisschen mehr als 40 Milliarden, also schon deutlich kleiner. Und sie hoffen jetzt mit dem, dass man doch zur Konkurrenz aufschliessen, weil man einfach ein viel besseres Cyber-Security-System hat. Das hat schon vor einem Jahr jemand, wo es um die Übernahme gegangen ist, gesagt, dass wenn sie das könnten übernehmen, das wäre schon ein heftiger Schuss vor den Bug. Mhm. von Microsoft und Amazon. Und jetzt haben sie es ja können übernehmen. Und ja, der Google-CEO oder Alphabet-CEO, der Sundar Pichai, hat gesagt, eben, dass KI, das birgt Risiken, aber auch neue Chancen. Und gemeinsam glauben wir, dass wir das und Google Cloud, also mit dem Google Cloud die Fähigkeit von Unternehmen, ihre Sicherheit zu verbessern, beschleunigen können. Also eben, sie hoffen einfach, und das hat auch der Chef von Wiz gesagt, dass es jetzt wie, wenn man eine Rakete an ihr Business anschnallen, wenn man von Google übernommen wird, weil jetzt können sie natürlich einfach alles exponentiell schneller entwickeln, weil es einfach unendliche Ressourcen zur Verfügung haben.
Ja, da muss ja ihnen schon mega, mega wichtig sein für den Preis. Wenn man so vergleicht, was für YouTube zahlt haben, irgendwie, was sind es dort, knapp 1,5 Milliarden oder so.
Ja,
also auch mega viel, aber es wirkt wie so ein Sackgeld im Vergleich.
Ja, es ist krass. Genau, es ist ihre mit Abstand grösste Übernahme. Also die nächstgrössere ist Motorola gsi, 2012 für 12,5 Milliarden. Wahnsinn. Da kommt ein bisschen Inflationsbereinigung dazu. Aber gleich, das ist dreimal mehr, oder?
Das ist vor allem wegen der Patent dann, oder nicht, wo Motorola hatte. Das war irgendwie so eine Geschichte gewesen, wegen dem, wie sie so viel Geld ausgeben.
Es ist schon krass. Ich glaube, man muss es irgendwie auch können verstehen, man muss fast ein bisschen mehr noch ausholen. Was genau ist da das Cloud-Geschäft? Oder? Ich meine, wenn wir von Clouds reden, jetzt Domi, Michel, Phil und ich, wir reden von unseren Fotos, Videos, Dokumenten irgendwo auf einem Google Drive oder Microsoft. Das ist dann wie nicht auf meinem PC gespeichert, die Datei, die sind auf einem Server irgendwo anders gespeichert und ich kann es wie aus dem Internet auf die Dateien zugreifen, egal wo ich hocke, oder? Das ist alles in der Cloud. Und bei diesen Unternehmen passiert das ja, ist es ähnlich, aber wir reden einfach von ganz anderen Dimensionen. Das sind ja Hallen, riesige Hallen an massivst vielen Server, oder? Und das ist Amazon hat so Hallen, Google hat so Hallen, es gibt ganz viele Cloud-Services. Oracle. Wo Firmen weltweit sich quasi einmieten können, statt dass die Firmen ihre eigenen Server haben und warten, können sie sagen, hey Google, machst du das bitte für mich? Oder hey Amazon, machst du das bitte für mich? Amazon hat interne Lösungen, Sicherheit und es ist alles viel einfacher und die sind Experten und es funktioniert, also man hat nicht irgendwie Unterbrüche und das ist halt ein riesen, riesen Business. Und was heisst riesen Business? Irgendwie bei Amazon, die Amazon Web Services, die machen fängt mehr Umsatz als der Amazon Online Shop selber. Also wir reden nicht einfach von, oh ja, da läuft nebenbei ein kleines Service, sondern es ist ihres Hauptstandbein schon fast, neben dem Online-Shop, muss man sich mal vorstellen. Und wenn man das sich so bewusst macht, dann wird auch klar, warum Google unbedingt in diesem Geschäft möchte vorwärts machen. Das ist ein riesiges Geschäft, das da läuft. Und Google ist im Moment halt ein bisschen hinterdrein. Also Microsoft und Amazon sind voraus, Google ist hinterdrein und Google verspricht sich halt, hey, wenn ich Wiz kaufe mit so einer guten Sicherheitslösung, ich habe die nicht, Amazon hat seine eigene Sicherheitslösung, Microsoft hat sie. Google sagt, wenn ich jetzt so eine geile Sicherheitslösung bekomme von Wiz, wo innerhalb von 5 Jahren irgendwie plötzlich seinen Wert verzehnfacht, keine Ahnung wie viel Facht hat, dann habe ich einen guten Grund vor meinen Geschäftskunden, zum sagen, hey, komm doch zu mir, ich habe jetzt auch meine eigene Sicherheitslösung, die funktioniert und die sagt ja, eben du hast ja schon gesagt, viel mit den Agents, die sagt anscheinend, der Vorteil von dem ist, quasi bei Amazon oder bei Microsoft habe ich Agents oder die Sicherheitssoftware immer, muss auf jedem Server so eine Software haben, wo kontrolliert und überprüft, passiert da ein Angriff, hat es da eine Lücke, macht es etwas, das ist wie auf diesen Server selber. Und Wiz, der macht eben die Digital Twin, der macht eine virtuelle Kopie von diesen Server und kann das separat kontrollieren, all das Zeug, ohne dass man muss mühsam auf jedem Server einzeln schauen muss. Und das ist anscheinend einfach viel, viel effizienter. Und das macht Wiz anscheinend mega, mega, mega gut. Und darum hat man das wählen. Wiz hat halt bis jetzt immer für alle das ein bisschen angeboten, aber Amazon und Microsoft und so weiter, die haben ihre eigene Lösung, die brauchen das nicht unbedingt. Und darum ist für Wiz das jetzt sehr, sehr willkommen gekommen, dass Google mit dem
Reis. Aber sind nicht Amazon und Microsoft Kunden von Wiz?
Ja, ja. Auch. Die nutzen das auch
die
schon.
Die nutzen das auch. Eben, es hat Vorteile, aber ich nehme mal an, wenn jetzt Google sich Wiz kauft, dann werden so wahrscheinlich exklusiv oder sie werden halt...
Aha, nein, das ist aber, das haben sie schon, also zumindest haben sie es gesagt, ich glaube, die haben auch kein Interesse daran, dort, denen das nicht mehr würden anzubieten. Aber das sind dann Kunden, das sind ja die grössten Kunden von der Welt, die du kannst haben, die wirst du weiterhin bedienen. Das dann, die anderen sind dann mehr Zähne knirschen, na super, jetzt muss ich der Konkurrenz noch
ja,
haben.
Ja.
Ja, eben genau, oder? Genau.
Du bietest nur das nur so gerne an. Übrigens, apropos Microsoft, habe ich auch noch interessant gefunden, dass die, die Wiz gemacht haben, die haben schon mal etwas entwickelt, was sie noch verticken können. Und sie haben Adallom, glaube ich, spricht man es aus, entwickelt und das war auch so eine Sicherheitssoftware gewesen. Und die haben es für 320 Millionen an Microsoft verkauft und das heisst jetzt Windows Defender.
Aha.
Also das ist auch etwas, was einfach jetzt überall benutzt wird, oder? Ja. Und denke, dort haben sie sich eine Reputation sich können aufbauen.
Da hat niemand mehr, fast nice. Niemand mehr ein Antivirus, wenn man jetzt ja den Windows Defender hat.
Voll.
Auf dem PC.
Das ist so. Ja, und der ist ja offenbar auch gut. Ja. Nein, darum.
Das ist super,
Eben genau, es ist alles so ein bisschen über unseren Köpfen hier, weil genau das ist absolut ein Business-Ding, aber es ist klar, alles läuft über so Server und alle benutzen das, alle Business, vor allem die grossen.
Also zum Beispiel Netflix, die haben ihre Filme, die streamen, die sind nicht einfach bei ihnen daheim irgendwo im Netflix-Hauptsitz, die sind auf Amazon Web Service, in einer Amazon Cloud genau. Und werden gestreamt. OpenAI nutzt natürlich Microsoft Azure. Nehme ich mal schwer an, aber, aber eben, das meine ich damit, oder? Das ist ein Riesengeschäft, wo du kannst sagen, hey, Netflix hat all seine ganze scheiß Datenbank auf meinen Server und streamt sie auf der ganzen Welt. Es ist ein Business.
Und oder? Ich habe mir auch überlegt, das weiß ich jetzt nicht, ob das zusammenhängt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Google hat auch überlegt, wenn sie so unter Beschuss sind, gerade in der EU, für ihre Suche und ihre anderen Dienste, Werbung und so, oder? Sind sie jetzt einfach gerichtet, auch in den USA, wegen Monopolstellungen, dann ist vielleicht gar nicht so verkehrt, eben, wenn ich so versuche, das Standbein, wo da musst du auch davon ausgehen, dass es wächst noch mehr. Das ist eines der grössten Business auf der Welt, die Serverinfrastruktur. Und vielleicht gar nicht so verkehrt, und dort dann investierst, wenn du möglicherweise an anderen Orten musst.
Absolut.
Abstrich
machen. Zugstecken, ja.
Ja. Genau, ja. Also, ein läppisches Sümmli haben sie da auf den Tisch
geknallt. 32 Milliarden.
Mhm. Wenn man es hat, dann hat man es, oder? Also gut, dann gehen wir weiter. Geht es auch um Geld, aber vermutlich ein bisschen weniger, aber je nachdem. Geht es auch um viel. Und es ist etwas Praktisches gekommen, was sich auch zuerst in erster Linie an Business richtet, aber eben doch auch End-User betrifft. Und das ist das Tap-to-Pay von Apple, wo in die Schweiz kommt, Michelle.
Genau, Tap-to-Pay. Einfach vorab, das ist so vor allem spannend auch für kleine Unternehmen, die interessante Zahlungsmethoden suchen. Bei Tap-to-Pay zahlt man nämlich nicht mit einem Zahlterminal, wie man es sonst ein bisschen kennt, oder du nimmst eine Karte, wenn du in einem Laden bist, hebst du ein Zahlterminal und zahlst so. Bei Tap-to-Pay zahlst also vor allem bei Tap-to-Pay für Apple, zahlst du mit einem iPhone. Das heisst, das Unternehmen muss eigentlich nur sich ein iPhone zutun, die passende App drauf und dann können sie es so als alternatives Zahlterminal anbieten.
Also statt dass so zum Beispiel die weißen Kästchen haben dort meistens.
Genau, SumUp oder so kennt man relativ gut. Also all die Kartengeräte fallen dann wie weg. Das ist natürlich mega spannend, dass die nicht musst zutun musst. Dann hast du schon mal die Grundkosten nicht, sondern musst eigentlich wie nur das iPhone zahlen und die Transaktionsgebühren, die dazukommen, wenn wir als Endkunde mit einer Kreditkarte, mit einer Debitkarte oder mit der Smartwatch, was auch viele jetzt machen, zahlen. Die Variante gibt es eigentlich schon ein bisschen länger. Eben in Deutschland und Österreich und so gibt es das schon seit dem Juni. Und für Android-Phones gibt es natürlich auch schon ein bisschen länger. Neu ist einfach, dass Apple das jetzt auch in die Schweiz gebracht hat und in noch ein paar andere zusätzliche Länder, Bulgarien, Ungarn und so weiter. Genau.
Also Tap-to-Pay ist, habe ich es richtig verstanden, ist das eine Apple-Technologie?
Genau, also bei Tap-to-Pay ist es wirklich von Apple. Und Android hat aber auch so eine Variante. Dort heisst es ein bisschen anders. Aber es ist genau das gleiche Prinzip, wo du wie mit irgendeinem Zahlungsunternehmen, eben wie SumUp, wo man kennt, einen Deal hast. Dann kannst du von denen die App abladen aufs Android oder iPhone. Mhm. Also es geht beides. Und dann kannst du eigentlich wie das so anbieten, dass es über die App quasi zahlt.
Okay, ist schon geil. Tap-to-Pay heisst es bei Android seit 10 Jahren, glaube ich, schon das, was du...
Heisst es auch Tap-to-Pay?
Nein, aber das ist, wenn du es
ja, genau, zahlst. Das ist so verwirrend, oder?
Ist das jetzt etwas anderes wie Apple Pay und weißt du, so mit Android und so. Also es gibt wirklich so die beiden Varianten. Genau. Und ich habe dann mitbekommen, dass auch Unternehmen halt ziemlich stark suchen nach so Methoden, die halt nicht so teuer sind. Gerade weil du eben immer die Grundkosten hast und du zahlst natürlich auch immer Gebühren an die Kartengerätunternehmen. Und wenn du nur das iPhone hast, zahlst du wirklich nur die Transaktionsgebühren. Mhm. Aber auch die, habe ich gefunden, muss man ein bisschen darauf aufmerksam machen, die sind auch genug. Also je nach Anbieter sind das 1-2%. Je nach Betrag ist das mega viel. Oder wenn es mega viele kleine Beträge sind, fällt da immer ein bisschen ab.
Ich war ja gerade jetzt in Deutschland gewesen,
ja.
für den Doom-Event und dort habe ich auch wieder irgendwo in einer Pizzeria wo sie so angeschrieben haben, ja, nehmen wir keine Kreditkarte. Man ist nur EC. Und ich meine, ach, ich habe doch kein EC mehr. Und dann, ja gut. Und dann schaut, ja, okay, ich hätte sogar Euro dabei gehabt, aber irgendwie 12 Euro.
Aber viel, hast du keine Debitkarte? Mittlerweile sind wir doch alle.
Ich hab,
gell?
Debitkarte. Ja, ja, nein, aber die, die ich habe, das sind Visa-Debit.
Und dann, aber nein, dann geht das nicht.
Mit, je nach Debitkarte.
Nein, schon ein Visa, schon kein EC.
Ja, aber Debit ist ja wie...
Nein, aber EC ist ein Standard, ist ein System, oder? EC, Visa, das ist etwas Unterschiedliches, okay, oder?
Debit wird auch nicht überall angenommen, okay, das habe ich auch schon gehabt.
Nein, nein, aber ich sage, Debit heisst ja nur, dass dir direkt abgebucht wird. So, genau. Ein EC ist die Art Karten, oder?
Okay.
Es gibt EC, dann gibt's, bei uns gäbe es eine Postkarte, und nochmal etwas anderes ist, und dann gibt es Visa. Ich bin zwar kein Experte, aber es ist wirklich die Debit, die ich mittlerweile habe, von der Migrobank, das sind Visa-Karten.
Okay.
Debit, Visa-Karten, aber keine EC.
Ja, die gelten halt wie als Kreditkarte. Und dementsprechend, Kreditkarten haben eben auch höhere Gebühren. Das sind
genau,
bis zu 2,5%.
Genau, ich nehme an, unabhängig davon, ob sie Debit ist oder eine Kreditkarte.
Ja. Genau.
Okay. Okay.
Sie zahlen dann die Gebühren vermutlich trotzdem.
Genau. Und darum ist es natürlich auch für Unternehmen immer spannend, um ein bisschen günstigere Sachen zu finden und halt eben auch immer noch Bargeld. Das ist schon immer noch mega, mega lukrativ. Also ich habe gestern wieder ausprobiert in einem Resti, habe ich so gefragt, wenn du lieber das in Bar zahlen oder mit der Karte. Ah ja, wenn du so fragst, gerne Bar.
Ja,
also
das
es ist immer so ein bisschen, oder?
Niemals,
ja, es ist nicht so
klar. Ich
werde
niemals je Bar zahlen, wenn ich die Wahl habe. Nie. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal Bargeld im Portemonnaie hatte. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht.
Kann nicht mal mehr.
Was zahlen wir?
Ich kann nicht mal mehr ein Portemonnaie. Ich kann nur noch so die Karte halten.
Hey, im Fall, jetzt, ich auch, weil ich es so selten benutze, denke ich auch jedes Mal, wenn ich es habe, so, ey, Geld ist so dreckig.
Ja, Geld ist so, ja. Das wollte ich doch nicht anlängen.
Aber es ist wirklich so. Das ist überall gewesen.
Wer hat
oder?
Das alles schon in der Nase gehabt und hat gekostet mit dem?
Und ich meine, das wird nie gewaschen, oder? Also, einmal nicht so, wie es mir nützen
würde. Außer wenn man in Deutschland ist. Ja, das,
ja,
genau. Wenn Gamescom ist, rege ich mich auf, dass man da überall mit Euro muss rumlaufen.
Und dann einen hohen Fressstand und so, Fresswagen, wo das Bargeld wollen. Und so. Ich, Kollege.
Du musst einfach fragen, dort musst du oft einfach vorher fragen. Nehmen wir die Karte. Und das ist noch oft nicht so. Ja, das
hey, aber Domi, wie hast du das gemacht in Japan? Ihr gehört,
ja, Japan
kannst
ist
fast
schon
noch
mühsam,
Bargeld
zahlen. Ja, Japan ist schon sehr mühsam, was das anbelangt. Dort, ja, das ist halt einfach, ja, 4 Wochen stellst du dich darauf ein, dass du halt einfach mit 10'000 Yen rumläufst. Und du nimmst es hin und dort fühlst du immerhin auch immer sicher, oder? Kann nichts passieren, auch wenn du irgendein halbes Vermögen im Portemonnaie hast. Aber es ist mühsam, ja. Vor allem, wenn du das Geld nicht kennst, oder?
Also, ja, musst du immer umrechnen,
ja,
und so, oder?
Dumme Touristen, die nachher an der Kasse eine halbe Stunde haben, weil sie das Geld nicht können. Ja.
Aber ja, Tap2Pay weißt du, kommt ab wenn?
Also, da gibt es jetzt schon. Da kannst du seit 2-3 Tagen oder so. Ja, voll. Also, es ist noch nicht für alle Zahlungsanbieter. Je nachdem musst du ein bisschen schauen, welche Firmen das natürlich willst du damit, also welche Apps das du eigentlich quasi willst benutzen. Aber ist schon vorhanden inzwischen.
Und einfach nur für mich als Sicherheitsfrage, weil ich kann mit einem Android-Phone zu jemandem mit Tap2Pay zahlen. Ich muss nicht,
also für dich als Endkonsument ändert sich eigentlich gar nichts. Es ist wie, du kannst es sehen wie ein anderes Zahlterminal einfach. Eben statt so einem Kästchen hat man da einfach ein iPhone her. Aber du kannst mit allem genau gleich zahlen.
Okay.
Und das ist das Coole.
Musst aber irgendwie, musst ein Business sein oder so, oder nicht? Kannst du jeden machen? Weißt du, kann ich so einen Flohmarkt mit dem machen?
Ja, das ist zum Beispiel eben auch genau für so Sachen ist es spannend. Eben, du zahlst eigentlich einfach quasi die Transaktionsgebühren an das Unternehmen, wo du dich angemeldet hast. Aber die dort anmelden ist gratis, die App ist gratis. Also du zahlst eigentlich wirklich wie nur da, wo du dann auch bis gesagt verkaufst.
Das muss man überlegen, weil sonst beim Flohmarkt habe ich es einfach mit Twint gemacht, aber dann musst du halt immer jedem die Nummer geben, oder? Weil du hast ja den Code hast du ja nicht als Privaten, oder? Wo die Leute können es gerne.
Den kannst du zwar auch machen.
Ja, aber der hat auch mega, der ist aber, glaube ich, auch scheiße, weil der viel Gebühren hat.
Genau, der hat Gebühren, aber eben genau, sie sind im Fall teils gar nicht so viel mehr wie nachher bei den Transaktionsgebühren. Okay. Je nach Unternehmen, wo du bist, musst du ein bisschen vergleichen. Also eben schauen, das ist zwischen 1,4 und 1,7% oder so. Okay. Also es ist schon noch genug, finde ich. Eben gerade so auf einem Flohmarkt, keine Ahnung, wie rentabel das
bist
ist.
Bist du oft auf dem Flohmarkt in dem Fall, Phil? Was kann man
mit dem Jahr kaufen? Ey, alles.
Was verkaufst du da?
Ey, aber im Fall eins im Jahr, fast, wir stellen alles in den Keller und es gibt wirklich Sachen, jeden Mist mag ich nicht inserieren, oder? Und dann hast du viele so mittelgrosse Sachen oder Zeug, die nicht los wirst über Tutti und so. Und wenn du ein Haus hast, dann stapelt sich dann einfach und dann kannst du wirklich easy in Stand fühlen. Und mein Ding ist, also weißt, die Alternative ist einfach entsorgen. Mhm. Das heisst, ich gehe auf Flohmarkt und verkaufe es einfach am Schluss. Schluss alles hure günstig. Hauptsache,
ich muss es nicht mehr Entsorgungsgebühren zahlen, oder?
Ja, genau. Ja, wirklich.
Nimm es gratis.
Ja, da, bei Tutti musst du es ja teilweise auch noch verschicken, oder? Nimm ich an.
Also hey, gut, das tun wir aber immer verrechnen.
Ja.
Aber es ist einfach ein Aufwand. Ja,
genau.
Ja, dann ist ein Flohmarkt schon chillig. Ja, dann kannst du nächstes Mal kannst sagen, schau, da mein iPhone, mein Android.
Ich habe ja kein iPhone, aber genau, ich müsste mal
schauen. Eben, mit Android geht es auch. Alternativ. Also dort gibt es sogar schon länger, auch für im Fall in der Schweiz.
Ey, mega witzig, ich muss das anschauen. Ja. Was, aber ich habe das Gefühl, so ein der Twin-Code wäre für die Leute natürlich einfacher, einfach weil den kennt man mittlerweile.
Ja. Also wenn ich einfach... Ja, müsstest du mal schauen, eben Twin-Code ist glaube ich bei 1,4% oder so Gebühren.
Ich muss das mal, ich melde mich dann zurück im Sommer, habe ich den Flummi.
Es wirkt überhaupt nicht dodgy, wenn du kommst und sagst, hab deine Kreditkarte an mein Handy. Dann kannst du kein Problem, kopieren sie nicht die Daten drauf, keine Ahnung.
Ich finde das wirklich noch interessant, der Aspekt, weil das NFC-Scamming, das basiert ja auf dem, dass eigentlich die Leute nur ganz nahe. Darum haben die noch kannst du so die Portemonnaie haben, wo Metalllosen dran sind. Darum kann ich frage mich tatsächlich auch, klar, du weißt dann, wer es war, aber hilft.
Also bei Apple sage ich die gleichen Datenschutzsachen wie bei Apple Pay. Von dem her sollte es eigentlich ganz gut funktionieren.
Ja, nein, weißt du, aber jemand, der dich so scammt, spielt es spielt es wirklich keine Rolle. Du hast das Gefühl, er benutzt dann das Tap-to-Pay, aber er benutzt das gar
also
nicht.
Wenn du so bei deinem Local Coiffeur bist, hoffe ich jetzt schon, dass er dich nicht scammt. Aber sonst ist es kritisch, wenn du so
einem suspekten
kleinen Läden irgendwie im Ausland gehst.
Sonst gehst du dann zurück, etwas schneiden. Also komm, dann gehen wir so von so einem Morddrohung geht. Das passt doch gerade. Was wir im Big Screen anschauen, zumindest von dem, was ich gehört habe. Darum gehen wir noch eins weiter. Play the Five Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Adolescence hast du geschaut, Tommy, und ich habe nur irgendwo gelesen, dass das die beste Serie vom Jahr, obwohl das relativ früh ist, zum sagen. Aber zumindest sagt sie interessant und du hast ja gestern gesagt, das ist doch sehenswert.
Ja, sehr, sehr sehenswert. Ob es die beste ist, weiß ich nicht. Es ist schon schwierig zu vergleichen mit anderen Serien, finde ich, weil sie so speziell ist. Es ist eine Miniserie auf Netflix, läuft seit letzter Woche, glaube ich. 4 Episoden nur, also wirklich Miniserie. Kommt man gut einem Abend durch. Haben wir gestern auch gemacht. Ich wollte nur eine Episode schauen.
Also, du hast einfach alle geschaut.
Dann ist es plötzlich alle geworden, ja. Dann ist es plötzlich Mitternacht gewesen. 51 bis 65 Minuten. Also pro Episode relativ viel Inhalt. Und der spezielle Twist an dieser Serie ist, dass jede Episode in einem One-Take aufgenommen wurde, ohne sichtbaren Schnitt.
Wow.
Das ist so geil.
Das ist das war echt schon die Info, hat mir gelangt, um reinschauen, weil das finde ich immer faszinierend, wenn sich irgendjemand so etwas vornimmt. Und mich so interessiert, ist es jetzt ein Gimmick, einfach, dass man die Serie besser verkaufen kann, oder bringt es wirklich etwas? Und ich muss sagen, es bringt wirklich etwas. Es ist sehr eine spezielle Atmosphäre. Aber um was geht es überhaupt? Es geht um einen 13-Jährigen, spielt in England, um einen 13-Jährigen, wo beschuldigt wird, ein Mädchen aus seiner Schuhe erstochen zu haben, also ermordet zu haben mit einem Messer. Und die Serie basiert auf wahren Begebenheiten, also nicht jetzt konkret der Fall, sondern es basiert auf der Tatsache, dass in England dass es immer wie mehr konkrete Messermord gibt, wo junge Männer junge Frauen erstechen. Und der Stephen Graham, einer der Produzenten der Serie und Hauptdarsteller, der hat das gesehen, die Geschichte, und hat sich gefragt, wieso, was ist da los in England, wieso, was treibt der 13-Jährige, konkret hat es wirklich einen Fall gegeben, wo ein 13-Jährige, glaube ich, einen 15-Jährigen erstochen hat, und so, er wollte wissen, was treibt der 13-Jährige dazu, so etwas zu machen, und aus dem heraus ist dann die Serie entstanden. Und ja, es ist, wie man sich das denken kann, ein recht heavy Thema. Es ist keine Serie, wo man schaut, zum gute Laune haben. Und es wird wirklich irgendwie mit jeder Episode nicht schlimmer, aber anders. Jede Episode behandelt so ein bisschen einen anderen Aspekt von dem, was passiert ist. In der ersten sieht man, wie der kleine Gil verhaftet wird. Und zwar recht brutal. Ich nicht gewusst, dass das so passiert, aber anscheinend ist es so, dass wenn du unter Mordverdacht stehst, ja, dass einfach deine Tür eingerammt wird und Polizisten mit Waffen und Vollmontur reinkommen. Und sogar, wenn es um einen 13-jährigen Gil geht, der verdächtig krass wird, der wird dann rausgeschleppt mit Waffen und allem, was dazugehört. So, du siehst so ein bisschen das, wie die Verhaftung passiert, was dann auf der Wache passiert, das Kennenlernen mit dem Anwalt und dann Beweise anschauen und so. Und das ist schon recht heavy. Und in den späteren Episoden siehst du so ein bisschen wie die Polizei, was sie drumherum machen, wie sie die Schule besuchen, die Leute dort befragen. Es hat Episoden, wo es wirklich nur um Psychologie geht, wo quasi einfach in einem Raum spielt, wo der Verdächtig befragt wird von einer Psychologin. Mhm. Und es ist halt krass, eben, du musst dir vorstellen, einfach eine Episode, wo quasi nur in einem Raum spielt, ohne Schnitt.
Das ist
krass.
Das klingt unmöglich, um irgendwie inszenieren, dass es spannend ist, aber es funktioniert gleich. Und es funktioniert eben vor allem wegen dem, es gibt keinen Schnitt, du kannst wie nicht wegschauen. Die Serie gibt dir wie kein Moment zum Durchschnaufen. Du hast immer das Gefühl, irgendetwas Schlimmes passiert als nächstes, oder er sagt irgendetwas Schlimmes, oder es ist immer so eine spannende Luft und du hast wirklich das Gefühl, du bist in diesem Raum drinnen und bekommst mit, was dort passiert. Und ich finde es echt erstaunlich, die schauspielerische Leistung von den Leuten, die dort mitgemacht haben. Klar, wahrscheinlich gibt es irgendwo versteckte Schnitte, die sie sehr gut
platziert haben. Ich wollte sagen, es gibt vielleicht auch so Fake-Schnitte, aber gleich ist es mega spannend.
Aber
ich
habe wirklich keine entdeckt.
Ich finde ja auch, das spielt ja wie...
Es ist wie eine Gala eigentlich.
Genau, weil dann ist es schwieriger für sie zu machen. Bringt dir als Zuschauer ja nicht. Oder? Das ist ja nur für wirklich den Nerds wichtig. Aber ich habe jetzt, genau, was du erzählt hast mit der Psychologin, habe ich gedacht, das stimmt, das würde jetzt passen. Das wird irgendwie so... Dann wird es mega intensiv. Dann bist du wie Teil von dem Verhör und kann mir aber schon vorstellen, dass das flasht dann noch viel mehr.
Ja, es hat so mehrere Szenen, die so unangenehm sind, weil du einfach nicht wegkommst aus dem. Und das ist eine von denen, die in dem Raum oder am Anfang, wo er verhaftet wird, bekommst du halt die ganze Autofahrt mit von dem kleinen Gil, der gerade verhaftet ist worden, der sich in die Hose gemacht hat, weil er von 10 Männern in Polizeiuniform mit Waffen abgeschleppt ist worden und wo jetzt im Polizeiauto hockt und wo er erzählt wird, was jetzt passiert auf der Wache und wieso er verhaftet ist worden. Du bist einfach mit ihm dort drinnen für irgendwie 5 oder 10 Minuten und du bekommst die Autofahrt mit und es ist einfach so wirklich, es ist unangenehm zum Schauen und die Stille, die es dann auch gibt, manchmal simuliert so ein bisschen wie, weißt, wenn du wirklich voll im Film bist und nichts mehr mitbekommst von der Aussenwelt, wo du irgendetwas Schlimmes gehört hast, Schlimmes erlebt hast, das simuliert es manchmal und dann kannst du gar nicht, was die anderen erzählen und so. Du bist einfach so, du fühlst voll mit diesen Leuten und bist mega nah bei ihnen. Und eben, also schauspielerische Leistung, das ist der kleine Bub, der das spielt, der ist im echten Leben, ist der 15. Er hat vorher noch nie eine größere Rolle gehabt in einem Film oder in einer Serie. Und der macht es so unglaublich gut. Und wechselt wirklich so von, du hast das Gefühl, das ist ein absoluter unschuldig kleiner Bub, der das nie könnte machen, zu, fuck, das ist ein hoher Psycho. Es ist unglaublich, wie der das macht und alle anderen, die mitwirken auch. Und eben die Choreografie, muss ein fucking Nightmare sein, das zu choreografieren. Die zweite Episode spielt an der Schule und dort hat es irgendwie hunderte von Leuten, die rumlaufen, Kinder, ein riesen Chaos. Und irgendwie passt alles vom Timing her trotzdem. Und es ist meistens so gelöst, weißt, wenn du von einem Charakter zum nächsten gehst, dass die Kamera einen Charakter verfolgt, der wegläuft und der andere Charakter läuft ihm entgegen und er verfolgt die andere Person. Das ist so sind die Schnitte, wie man es eigentlich in einem normalen Dings kennt, gelöst. Und das ist schon mega beeindruckend, dass so vom Timing her alles stimmt und alles aufgeht. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und dann haben sie halt auch noch so kleine Tricks, die für Filmfans und für Leute, die sich für Produktion interessieren, halt sehr, sehr spannend sind. Zum Beispiel, wenn die Kamera plötzlich durch ein Fenster durchfliegt und du fragst dich, ja, wie hat sie das jetzt gemacht? Oder ein nahtloser Übergang zu einem Drohnenflug. Also die Kamera ist am Boden, mega nah bei den Leuten, Close-ups, und plötzlich fliegt sie in die Luft und fliegt zur nächsten Szene, die halt weiter weg ist, und du fragst dich, wieso? Also, die Kamera ist offensichtlich nicht an der Drohne befestigt gewesen vorher. Wann ist das passiert, dass wir das nicht gemerkt haben? Wie haben sie das gemacht? Und vor allem, dass dann, wenn sie wieder landet, ist es dann wieder eine normale Kamera, die normal funktioniert. Mhm. Es ist so gut, wirklich.
Ich finde das auch absolut. Ich finde eben, es ist das One-Take. Ich bin fasziniert von all diesen Sachen, die mega lange Szenen ohne sichtbaren Schnitt hat. Und es hat auch einen Grund. Also, es ist nicht einfach nur eine technische Spielerei oder ein Gimmick. Schnitt im Film ist ja ganz, ganz ein wichtiges Werkzeug, um Emotionen vermitteln, zum eine Sprache. Irgendwie auch, es ist so eine Filmsprache, eine visuelle Sprache, Schnitt. Schnitt ist etwas unheimlich Wichtiges und nicht grundlos gibt es auch Oscars dafür. Ich finde, das ist immer so ein unterschätzter Oscar, oder der Oscar für den besten Schnitt. Da dachte ich so, ja, wow, für den besten Schnitt und so. Nein, der Schnitt ist unheimlich wichtig. Aber es tut dich auch vermitteln. Du weißt, wenn du einen Film schaust, ich schaue einen Film mit Schnitt und Cuts, du kennst es, dein Hirn ist darauf programmiert und ich schaue einen Film. Wenn du jetzt plötzlich mal etwas hast, das eben mit diesen One-Takes schafft, wo es kein sichtbarer Schnitt ist, verändert sich auch die ganze Sprache dadurch. Plötzlich hast du das Gefühl, ich schaue eigentlich, es ist wie wenn ich ein Doku schaue. Also
ja,
Doku.
Mega, ja.
Es ist wie wenn ich ein News schaue oder etwas, das eben nicht verfälscht ist, etwas, das nicht Filmsprache ist, etwas, das mir im Hirn suggeriert, ich schaue jetzt keinen Film, ich schaue Realität an. Und das macht, gibt dir ganz einen anderen Zugang zu einer Story. Eben wie du vorher gesagt hast, du bist die ganze Zeit dabei, es ändert nicht, du bist in dem Raum drin, es hat keinen Schnitt. Wenn du einen Schnitt hast, hast du das Gefühl, ja, ich schaue einen Film. Dein Hirn tut das eine Weile lang ausblenden, aber es weiss eigentlich, schaue ich einen Film. Und wenn du das nicht hast, passiert etwas anderes im Hirn. Und du hast plötzlich ganz einen anderen Zugang zu dieser Story. Und das ist für mich als Geek natürlich einmal sehr spannend, zum versuchen zu schauen, wie haben sie das gemacht und eben, was ist da der Trick und so. Aber für den Zuschauer in mir und auch vielleicht für die meisten, die jetzt nicht so geek sind und auf so technische Sachen achten, unterbewusst macht es gleich etwas anderes mit ihnen beim Schauen auf den Film. Und das ist halt das, was es so spannend macht. Und ich bin auch, nur schon wegen dieser Info, bin ich mega eigentlich geguckt. Also ich hätte sie auch schauen auf heute, aber hat es nicht geschafft. Aber ich glaube, das würde ich mir sicher auch noch reinziehen.
Mhm. Aber ist das so eine Serie, wo man wieder die Hoffnung an den Menschen hat?
Ja. Schon, ja. Es ist ja, du bekommst halt mit, was alles, oder nicht nur die Familie von der, wo ermordet ist worden, wie die betroffen ist, sondern alles, was quasi zerstört wird durch so etwas. Und die Serie spricht auch andere Sachen an, wie so Online-Kultur unter Jugendlichen mit Mobbing, mit all diesen toxischen Maskulinität, Andrew Tate und so Zeug, auch das, weißt so, wie die Testrudel du kannst geraten, das Chaos an Schulen wird sehr gut porträtiert und wie es dort mit Mobbing ist und so. Und es ist recht heavy stuff und ein Happy End in dem Sinn gibt es natürlich auch nicht. Und ich hoffe aber, es bleibt jetzt einfach bei dem. Und sie machen jetzt nicht irgendwie noch 10 Serien, die ähnlich funktionieren. Weil es ist schön, dass es einfach mal so etwas Einzigartiges gibt, das einfach in sich abgeschlossen ist. Aber ich finde es super, die Serie ist im Moment irgendwie fast in jedem Land auf Platz 1 auf Netflix. Ich finde es geil, dass so eine Serie auf Platz 1 kann schaffen kann, die halt einfach sehr ruhig ist und entgegen der Streaming-Optimierung eigentlich ist, wo ja so ein bisschen Instant Gratification, einfach, es muss alles schnell passieren, es muss schnell irgendwie, das Publikum muss schnell belohnt werden, damit es ja weiter schaut. Und hier haben wir eine Serie, die extrem langsam ist, unangenehm ist zum Schauen und trotzdem findet einen riesen Anklang. Das freut mich sehr.
Ja, und vor allem ein Thema, das mega wichtig ist und wo auch ein bisschen angesprochen werden
sollte. Absolut,
und so etwas in so etwas Sehenswertes verpacken, ist das natürlich mega wertvoll.
Gut, aber wenn es auf der anderen Seite Netflix wollte mit dem Tate, glaube ich, eine Serie machen.
Was? Nein.
Hey.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also, das ist nur, das
vorstellen
ist
kann ich mal so. Ja,
ich habe einfach gelesen, dass etwas ist in wir diskutiert über das. Oder es ist geplant.
Was also, ist geplant? Sorry, eine Serie?
Eine Serie?
Mit dem Andrew Tate.
Das würde mich sehr schockieren.
Letztens ist mit dem Social Feed ist das gegangen, dass das... Das ist nicht fix, glaube ich, aber irgendwie es ist...
Also mit?
In Diskussionen, glaube ich, oder so. Also, oder in Planung, was auch immer. Oder?
Ja, aber Netflix nimmt doch noch gerne so kontroverse Sachen auf. Ich finde, das haben wir schon.
Ich habe es jetzt versucht, kurz zu googeln, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Aber,
übrigens, der Stephen Graham, der Hauptdarsteller, der steht, glaube ich, irgendwie ein bisschen so auf die One-Takes. Seit 2021 einen Film gemacht, der Boiling Point heisst. Also, was ist das? Seidenpunkt. Oder der Punkt, wo Wasser kocht.
Ah, ja, yeah, wo der Simon
gesehen hat. Genau, genau. Und das ist ja auch so ein, ja, ein Film über eine Küche. Er ist ein Chefkoch, ja, und es ist 90 Minuten, geht es einfach darum, wie ein Abend in so einem Huren, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es ein 5-Sterne Michelin, keine Ahnung was ist, es geht einfach ein Abend, ja, im Restaurant, und was passiert alles im Hintergrund in der Küche. Und er ist dort halt der Chef, der Stephen Graham, und es ist einfach 90 Minuten der Film, und ist alles auch in einem Take. Also nur
Raps. Cool.
Der Abend, sein ganzer, also da,
hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur darüber gelesen. Aber auch da, eben. Das
Simon hat dir erzählt. Ja, genau. Hure Stress. Mhm. Ich weiss, wie er es erzählt hat. Er war schon gestresst
gewesen. Ja, ich wollte sagen, also ich höre den Stress schon.
Das macht schon wenn du das siehst. Ein anderes Beispiel, so, nur kurz. Ich weiss nicht, ob ihr kennt Children of Man vom, ich sage immer, der King of One Takes. Das ist eben der Alfonso Cuarón. Das ist so ein Regisseur, der das sehr oft macht. Er hat auch Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Hat er auch lange Szenen mit One-Takes drin, der ist genial in dem. Und einfach zum erklären, was das mit einem macht. Bei Children of Man ist so postapokalyptische Zukunft, und in der wirklich der erste Szene am Anfang siehst du den Hauptdarsteller, der Clive Owen, wie er so in einen Kaffee reinläuft. Die Kamera folgt ihm natürlich, er läuft in einen Kaffee rein, lässt sich den Kaffee raus, trinkt ein bisschen. Und du siehst hinter dran im Kaffee, alle Leute sind am Schwätzen und am Machen, es ist voller Kaffee. Dann läuft er raus mit seinem Kaffee, läuft ein bisschen um die Decke, im Hintergrund siehst du immer noch den Kaffee, tut sich so seinen Kaffee rühren, und plötzlich Boom! Eine riesige Explosion, und der Kaffee passiert ein Attentat, oder der Kaffee explodiert. Und für dich als Zuschauer ist das ganz anders, als wenn es einen Schnitt gegeben hätte, wo du weißt, ja, da ist jetzt einfach vorher geräumt worden, als wenn es ein One-Take ist und im Kopf hast du noch, er ist vor 10 Sekunden noch unter keine Ahnung, wie viele Menschen gestanden, läuft raus, dreht sich einmal um und es macht Boom! Und das.
Und alle müssen raus.
Und dann rennt er, und dann geht er wieder, er ist völlig geschockt, dreht sich um, geht rein, im gleichen Kaffee, wo er gerade noch vor 10 Sekunden ist. Und das ist ein Bild von der Zerstörung und Gewalt und Leichen und alles. Also und das fährt hure krass rein. Weil für dich hat es keinen Cut. Du hast das Gefühl, das ist jetzt gerade echt passiert. Er ist ja erst noch gerade dort gestanden. Das Ding ist explodiert, er geht zurück. Es ist alles zerstört. Das ist die Magie von One
Piece. Ich habe das Gefühl, ich glaube, mittlerweile ist der 20 Jahre alt.
Ja, das ist schon sehr.
Ich habe das Gefühl, seit damals sage ich mir, ich muss mal das zweite Mal schauen. Und ich habe es nie geschafft.
2006 ist er rausgekommen. Ja, du bist nicht weiter. Ja,
du bist 20-jährig. Ja. Genau, noch abschließend vielleicht zum Erwartungen, falls Leute zugelassen haben und es spannend finden, zum Erwartungen richtig zu behalten. Es geht in der Serie überhaupt nicht darum, hat er es gemacht, hat er es nicht gemacht. Das ist wie nicht der Punkt von dem. Es ist keine Mystery-Serie oder so, sondern es geht wirklich um das menschliche Drama, das mit dem zusammenhängt. Also wenn man mit der Erwartung reingeht, dass jetzt irgendwie spannend ist, oh, ich kann kaum erwarten, herauszufinden, wer der echte Mörder ist und so. Und das geht's nicht. Es geht wirklich um Menschen und was es mit Menschen macht, wenn so etwas passiert.
So am Schluss findet man es gar nicht raus und kann nachher nicht schlafen, weil man nicht weiß, was es ist.
Okay, also Adolescence läuft auf Netflix und ich würde sagen, dann jetzt müssen wir wieder ein bisschen runterkommen, ein bisschen chilliger, darum haben wir etwas Passendes in den Spielecke, bevor wir dort auch wieder über das Meucheln reden.
Oh Mann.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Wir fangen aber darum mit Insoy an und ich finde den Namen immer noch sehr komisch.
Okay, ich kann uns das nachher rasch erklären.
Oh ja, sehr gut, ja. Und genau, das ist die grosse, heiß erwartete Sims-Konkurrent, weil, ja, ich glaube, viele haben sich immer gefragt, wieso macht niemand eigentlich auch die Sims? Die Sims ist unglaublich erfolgreich, presset und haut die Erweiterungen immer noch raus, auch nach dem Game. Michi, kannst du noch sagen, 20 Jahre oder so alt ist.
25 Jahre gibt es.
Alter Schwede. Und es gibt immer noch kein 5. Und genau, darum springt jetzt der...
Letztes Jahr hat es doch eins gegeben, wo relativ schnell wieder eingestampft ist worden, oder nicht?
Wo gar nicht rausgekommen ist.
Oder gar nicht rausgekommen ist, ja.
Wo aber cool getönt hat von...
Wie hat das geheißen?
Ich weiß nicht. Da weiss ich jetzt gerade auch nicht mehr. Aber es hat so ein bisschen Ähnlichkeiten mit Insoy gehabt, und bin ich zuerst nicht sicher gewesen. Kraft, und das einfach aufgekauft hat und nachher
Insoy gemacht. Aber es ist etwas anderes gewesen,
ja. Es ist schon etwas anderes. Und genau, ja, der Entwickler von PUBG bringt das Insoy raus. Also zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, und Michel, du hast ein bisschen gespielt. Wie ist es denn so?
Genau. Einfach gerne zum daran anhängen. Ich habe auch versucht, zum nachschauen, was Kraft und sonst so noch gemacht hat. PUBG in dem Fall. Und einfach sonst alles. Also irgendwie unter dem Publisher gibt es echt von MMORPGs, Strategiespiele, Escape-Puzzles. Ich glaube, ich habe wirklich alles gefunden und auch so illustrativ alles. Genau, was ich eben auch gefunden habe, Live-Sim-mäßig, weil ich denke, vielleicht haben sie schon Erfahrung, dass die jetzt einfach innerhalb von 2 Jahren so ein Game entwickeln können. Das einzige Live-Sim, das ich gefunden habe, ist so eine Smartphone-Live-Sim, so ein mega herziges, so ein bisschen Stardew Valley-mäßig. Genau, aber was ich auch herausgefunden habe, sie haben ja Sitz in Korea und das hat mir ein paar Fragen beantwortet, als ich es gespielt habe. Wir haben sehr bisschen die Einflüsse gesehen und zwar nicht nur so ein bisschen visuell die Figuren und die ganzen Schriftzeichen und so, wo man kann zuordnen kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt, als ich das 25 Jahre Sims gemacht habe. Mit was Sims angefangen hat, ein Objekt. Es hat ja mit dem WC angefangen. Also sie haben ein WC quasi hergestellt in dieser Welt, damit man Figuren mit dem interagieren lassen kann. Und die WCs bei Insoy sind natürlich einfach auch so mega modern. Also so mit diesen 7000 Knöpfen und Möglichkeiten und so. Also visuell. Also du kannst sonst nicht viel mehr damit machen. Aber das habe ich noch amüsant gefunden, so als Randbemerkung. Genau. Insoy in dem Fall noch den Namen. Das habe ich nicht drin genommen, aber wenn das irritiert. Zoi ist eigentlich ein griechisches Wort und bedeutet einfach Leben. Mhm. Mhm. Und sie haben so quasi im Leben, in Zoi, haben sie das einfach zusammengesetzt. Da ist die ganze Magie vom Namen. Das schon mal so vorab. Und was ihr vielleicht auch bedenken müsst, ist, wenn ihr das spielen wollt, ihr braucht einen verdammt guten PC. Oh. Also Krafton, der Entwickler, Publisher, hat rausgegeben, was du mindestens eine Hardware brauchst. Beispielsweise irgendwie Minimum eine Nvidia RTX 2060, irgendwie so ein Intel i7-Prozessor, schiess mich tot. 12 GB Arbeitsspeicher klingt noch human. Jedenfalls bei mir hat es gerade so knapp gelangt von den Mindestanforderungen her und das merke ich auch im Spiel. Also es ist so wirklich nicht alles wahnsinnig flüssig, vor allem wenn ich irgendwelche der Bausimulator, wo du kannst das Haus bauen und einrichten und so. Ja. Dort hat er ein bisschen Mühe oder auch wenn ich mit Stockwerk wechsle im Spiel rein. Das sind so die Sachen, die ich mega merke. Oder was zum Beispiel auch kannst, ist in Vergnügungspark und so Sachen und wenn du dann die ganze Stadt so publiken kannst. Dort ist es auch nicht so flüssig.
Es ist Unreal Engine 5 und eben, glaube, die Grafik war eigentlich gerade so am Anfang das Aushängeschild, weil Sims sieht jetzt auch wirklich nicht mehr berauschend aus. Hat genau, ja damals schon nicht grossartig ausgesehen.
Und es, ja, also ganz am Anfang hat Sims ja, finde ich, schon ziemlich schrecklich ausgesehen. Aber man ist sich zum Glück nichts anderes gewöhnt gewesen. Inzwischen hat Sims ja ein bisschen aufschliessen und ich finde, es gesagt immer noch so, es ist halt sehr comichaft und so. Und das ist schon wirklich eigentlich die grosse Stärke von Insoy auch. Die Grafik ist wirklich wunderschön, die ganzen Details und du kannst auch alles mega schön bearbeiten. Das macht richtig Spass. Auch wenn nicht alles mega flüssig läuft, mir jetzt nicht brutal gestört, eben wirklich nur mit irgendwelchen grossen Veränderungen willst du am Haus machen, dann hast du ein bisschen Mühe. Aber zum Glück,
du musst auch nicht schnell reagieren können.
Also ja, genau. Eben zum Glück läuft ja alles irgendwie einfach so, irgendwie ein Tag hat irgendwie 1,5 Stunden oder so.
Aber genau, ich habe also ja den Gamescom eine Stunde gespielt und ich bin wirklich nicht ganz gestiegen, schon vom Prinzip. Bei den Sims fängst du ja einfach, du hast eine Wohnung, ein kleines Haus irgend so, und hast deine Person, ja, die du erstellst mit so Charakterzeugen und dann lebt die einfach und du kannst ihr dann einfach gewisse Befehle, glaub, geben, aber sonst läuft es wie so ein bisschen, es läuft selber und du beeinflusst es mehr von außen.
Und genau, da, bei Insoy läuft es so ein bisschen ähnlich. Also im Grundprinzip hat es natürlich schon Parallelen. Du erstellst deinen Charakter. Das hat natürlich von Anfang an Auswirkungen. Du kannst nämlich einstellen, was sind so seine Eigenschaften. Was ist ihm mega wichtig, zum Beispiel irgendwie Sport oder Familie. Du kannst so ein Wunschleben quasi auswählen. Und nachdem richtest du dann eigentlich auch die ganzen Sachen, die du machst im Spiel. Meiner Zoe habe ich zum Beispiel gesagt, hey, sie muss ein bisschen sportlich sein und musikalisch. Und dann kannst du dir dann irgendwie ein Klavier anstellen, Gitarre. Du kannst ihnen Jobs geben und so, wo in die Richtung gehen, wo du gerne möchtest. Kannst das ist so die eine Hälfte, ja.
Nein, kannst du es, also du musst dann nämlich auch in die Richtung sie simulieren, damit sie zufrieden ist.
Genau, also es ist sehr unglücklich, wenn sie denn das nicht machen kann, was sie gerne würde. Das kriegst du auch immer als Meldung über, hey, dein Zoi ist im Fall mega unhappy, weil zum Beispiel mein Zoi hat Dani am Anfang nicht gewusst, ein mega Fable fürs Putzen. Okay. Und das habe ich am Anfang wie nicht geschnallt und er war super unglücklich gewesen, weil er halt nie geputzt worden ist.
Ist also doch nicht ganz nach dir in dem Fall.
Ja, nein, es ist so, es ist halt, wenn das, was du auswählst, hat natürlich ein paar Kategorien beinhaltet. Das habe ich dann gemerkt. Genau, das ist so das eine und das andere sind natürlich Grundbedürfnisse, die du hast, eben so Hygiene, aufs WC gehen, essen, schlafen, das sind so die anderen Sachen. Und das ist eigentlich bei Sims so ein bisschen ähnlich, was bei Insoy mega spannend ist oder was ich sehr cooles Gimmick finde. Sie haben es so ein bisschen nach der heutigen Zeit gerichtet, wie du dein ganzes Leben eigentlich kannst gestalten. Und zwar ihr kennt es vielleicht auch alle in eurem Alltag, alles läuft ein über das Smartphone. Und InSoi hat für alles, was du machst, eigentlich so ein bisschen Smartphone integriert. Also du kannst Terminpläne erstellen, du kannst dich für Jobs bewerben, alles über Smartphone. Du kannst mit anderen Zeugs schreiben, also du kannst so SMSen. Kriegst auch immer so Pling-Benachrichtigungen, wenn dir jemand schreibt. Oder du kannst Selfies machen und so Sachen. Also das finde ich, ist recht witzig gelöst. Dann hast du wie so an einem Ort, weißt du, so, hey, wenn ich jetzt ins Spiel reingehe und gamen will, eine Stunde, zwei, kann ich so den Terminplan führen und schauen, hey, was habe ich heute Bock? Mag ich an den Strand gehen? Mag ich ihm irgendeinen Job geben? Ich habe zum Beispiel das Informatikbüro für den einen Job, also für die eine Figur ausgewählt und die andere ist in der Navy. Dann kannst du das alles so planen. Und dann könnt ihr dort hin und das ausführen. Und zum dort hergehen, bei Sims, weiss ich nicht, ob ihr es kennt, gehen sie dann automatisch so wie dort her. Und dann
sie verschwinden auch einfach. Glaub, du siehst genau, nicht schaffen, oder?
Ja. Genau. Das ist bei InSoi auch ein bisschen. Also schaffen siehst du sie nicht. Mhm. Du kannst ihnen einfach, wenn sie am Schaffen sind, kannst du eine Aufgabe zuteilen, dass sich ihre Fähigkeiten dann so verbessern. Das ist auch immer so ein bisschen, du kannst sie wie aufleveln in dem, was sie machen und
können. Aber du hast ja auch anders als die Sims eine Stadt. Du wählst ja eine von, glaube ich, drei Städten aus oder so, oder?
Genau.
Und du siehst dann nicht, wo sie hingeht, arbeiten?
Nein, sie arbeiten nicht. Also du siehst, wenn sie geht, dann nimmt sie das Taxi, den Bus, whatever.
Und dann du kannst auch ein Auto nehmen. Aber wo verschwindet sie denn aus der Stadt?
Ja.
Aha, sie schafft gar nicht in dieser Stadt.
Nein.
Ah, okay. So kann man es auch
okay.
Ja, das ist bis jetzt schon so. Vielleicht kommt da noch
aber anders. Aber eben, es ist noch wie Early Access Version, wer weiß.
Ultra Early Access. Also du merkst es bei allem. Du hast natürlich mega, mega viele Möglichkeiten. Du kannst dir vorstellen, du kannst eigentlich wie alles machen und überall hergehen. Aber da sind natürlich eben noch die Einschränkungen mit dem Arbeiten. Oder wenn du an irgendwelche Orte gehst, wenn du an den Strand gehst, wenn du in den Vergnügungspark gehst, in ein Café, ins Museum, whatever, hat es immer so Teilsachen, die du noch nicht kannst machen kannst oder wo du noch nicht kannst reingehen, wo noch schwarze Flecken sind oder einfach die Möglichkeit ein bisschen gesperrt. Es ist wirklich noch, ich glaube, jetzt ein Jahr sicher im Early Access.
Ah, okay.
Aber Mensch, es lohnt sich, wenn es jetzt am 28. kommt raus im Early Access, genau. Oder? Mensch, es würde sich schon lohnen, jetzt schon Geld dafür auszugeben, um den Early Access zu spielen, oder? Mensch, sollte man jetzt einfach lieber warten, wenn noch immer das dann der Full Release kommt?
Hey, also ich weiss es noch von Sims früher. Ich habe es mega schön gefunden, ein bisschen von Anfang, also von fast Anfang an. Ich habe ab dem zweiten Teil habe ich es gespielt, wo du noch nicht so viele Möglichkeiten hast, dass du so ein bisschen weisst, wie es funktioniert.
Du siehst, wie
es
sich entwickelt.
Und noch nicht völlig überfordert bist. Genau, und auch, was noch alles dazukommt, ist natürlich dann auch spannend zum herausfinden. Jetzt zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst, kannst du zwar sagen, du willst mit dem Auto irgendwo anfahren. Später sollst du es dann zum Beispiel auch fahren können. Mm.
Hey, also aber,
es kommt immer
vor. Aber an der Gamescom kann man es steuern und ich habe prompt gerade Umwelt mit.
Ja, also übrigens gibt es auch 16 Möglichkeiten zum Sterben bei InSoi.
Oh.
Einer davon ist ein Autounfall.
Ich bin nicht gestorben, der andere hat mich angeschrumpft und dann bin ich wieder weggelaufen.
Ah, okay, hey, ja gut. Ja.
Und was ich auch nicht ganz geschnallt habe, ich kann einfach können an dieser Gamescom-Demo in der Stadt einfach andere anklicken und mit denen interagieren. Und da bin ich dann nicht daraus gekommen, ich habe doch meine Person. Kann ich einfach mit... Also,
du kannst alle spielen. Das habe ich auch ausprobiert. Wenn irgendwie zum Beispiel habe ich irgendeinen Kleiderladen, bin ich auf einen getroffen, der hat noch cool ausgesehen, dann habe ich ihn angeklickt. Und dort zeigt sich seine Family und sein Ort an. Du kannst ihn steuern. Ich habe das Gefühl, es ist nicht gleich geil, wie bei den Figuren, die du selber erstellt hast, die du eigene Haus gebaut hast.
Das fühlt sich dann nicht persönlich an. Aber irgendwie, das hat mich dann fast ein bisschen überfordert, wenn ich ja mit allen interagieren kann.
Und alle steuern, also das ist krass, ja. Also,
du kannst alle steuern, ja. Hey, weiss nicht, wenn du zum Beispiel willst, irgendwelche, weiss nicht, WGs gründen oder Familie
oder so. Halt zwischen Familienclans.
kannst wirklich auch. Also kannst du ziemlich üble Shit machen. Du musst einfach bedenken, du sammelst schlechte Karma-Punkte und wenn du stirbst, musst du als Geist wieder alles gut machen.
Wirklich?
Wirklich?
Nein! Also wie?
Es kommt so eine Katze, so eine, weiß auch nicht, ich finde, sie ist so ein bisschen altägyptisch angehaucht. Kommt so eine Katze und erklärt dann so, hey, du hast ziemlich schlechte Karma-Punkte gesammelt, du bist jetzt ein Geist. Und du musst jetzt gute Sachen vollbringen, damit du das wieder... Ich weiß nicht genau, was das alles beinhaltet, aber scheint ja, musst du dann als Geist leben, bis du das alles geregelt hast. Und erst dann darfst du wirklich sterben.
Ja, eine Frage zum Charaktereditor. Ja. Der sieht ja recht krass aus, aber... Alle Leute, die ich bisher gesehen habe, die in diesem Charaktereditor erstellt wurden, sind wunderschön. Kann man auch hässliche Menschen machen? Ist das möglich?
Ich habe im Fall selber das Problem, dass ich keine hässlichen Menschen machen will.
Aha. Ich schon, weil im echten Leben bin ich halt wunderschön. Und
ja, ja. Mensch,
Wollte ich zumindest in einem Game, wo die hässlich sein, um das mal zu sehen, wie das so ist.
Ich kann sonst also, den Editor mal anwerfen. Ich habe null Talent in Editor. Mixen. Alle Figuren immer scheiße aus.
Ja, dann mach doch das. Hey, nein, also im Editor kannst so, du kannst entweder kannst so eine grobe Erstellung machen, die überfordert nicht so. Und du kannst aber auch die detailreich einstellen. Und dann kannst du wirklich jeden Gesichtszug kannst einfach ein bisschen verzeichnen mit der Maustaste. Ja, da kannst du. Und dann kannst hässliche Nasen verzeichnen, okay, du kannst gut. Irgendwie ein komisches Kinn machen. Also kannst sehr viel. Du kannst auch Frisuren und so kannst mega anpassen. Egal, was es für Frisur gibt, du kannst sie kürzen oder länger machen. Du kannst eine 5 verschiedene Haarfarben rein tun. Also dann nimmst du auch Farben, die wahrscheinlich nicht zusammenpassen. Machst du ein bisschen komische Gesichtszüge. Ich weiß doch auch nicht. Ich keine Ahnung, wie man hässliche Menschen macht. Ich versuche es immer schön zu machen. Aber top die aus, ich bin gespannt.
Ich mache auch noch die seltsamste Figur. Ich könnte auch gar keine gute sein. Ich habe wirklich das Gefühl, so die Farbkombis stimmen bei mir nie und es passt nichts zusammen. Es ist einfach, es ist immer
ja.
Kacke.
Ja, dann kannst du das machen. Du kannst übrigens auch bei den Kleidern und so, der Domi hat das, glaube ich, recht cool gefunden. Du kannst per KI kannst so Prompts eingeben.
Das finde ich wirklich faszinierend, ja.
Ein paar KI-Sachen. Und bei den Textilsachen kannst du zum Beispiel eingeben, wie der Stoff soll aussehen. Und dann erstellst du den Stoff und dann kannst du ihn für alles brauchen. Eben für Kleider oder auch für den Boden oder Wände oder irgendwelche Möbel.
Ich finde das jetzt in so einem Spiel finde ich wirklich einen geilen Einsatz von KI, weil es halt darum geht, alles selber zu machen und zu customizen. Und wenn du einfach schreibst, ich will den Teppich mit roten Pünktchen und was weiß ich was, dann macht es dir halt das. Ja. Das finde ich super lustig.
Ja. Ja, es ist halt eben, du kannst auch ein bisschen hässliche Sachen machen. Ich habe es probiert eben mit so einem pinkigen Feldteppich und gelben Pünktchen.
Oh ja,
es funktioniert auf jeden Fall ganz gut.
Also der, der im Artikel drin ist bei dir. Ja, der ist wirklich recht hässlich.
Ich habe gefunden, weißt du, so ein richtig grusiges Beispiel. Ich habe mir echt Mühe gegeben.
Hey, also ich bin wirklich auch sehr gespannt, genau wenn es nächste Woche rauskommt. Aber ich habe schon das Gefühl, ich schaue vermutlich am Anfang mal rein, aber es scheint mir schon so eins zu sein, da warte ich jetzt, glaube ich, lieber, bis es so gegreift ist, bis auch einfach alles ein bisschen zugänglicher dann vielleicht noch ist. Und
ja, ich habe das Gefühl, sie müssen es noch recht optimieren, eben, dass es ein bisschen flüssiger läuft und so. Und es ist natürlich schon cooler, wenn es dann auch funktioniert und nicht tausend Glitches hat. Und
das soll ja auch noch auf Konsole rauskommen. Also irgendwie müssen sie so noch optimieren, dass es dort drauf läuft. Auf der Xbox Series S, die wird verdammt schwitzen. Die wird explodieren, wenn sie das Spiel muss.
Und mein PC ist schon mega ins Schwitzen gekommen. Das ist wirklich so ein bisschen ein Nachteil bis jetzt noch. Ja.
Das war einfach verrückt, weil du vorher dort die Sims drauf gehabt hast. Also,
reden wir nicht über da.
Also, das ist Inzoi, ist am 28. glaube ich, für PC
verfügbar. Genau, kriegst du es.
Im Early Access. Dann, was ab morgen?
Heute?
Oder? Ab heute? Ja, doch, ich habe 20. im Kopf gehabt. Donnerstag ist das komische Release-Datum. Ja gut, in dem Fall ab heute Assassin's Creed Shadows. Und der Luca, ich und der Romy haben es gespielt. Tommy, du hast es durchgespielt und das Review geschrieben. Erzähl doch mal du, wie du es so gefunden hast.
Ja, ich probiere einfach so ein bisschen wieder zu geben, was so ein bisschen die Hauptpunkte aus der Review und dann könnt ihr dann einhaken bei ein paar Sachen, weil vom Luca weiss ich zum Beispiel, dass er bei vielen Sachen nicht die gleiche Meinung hat wie ich. Darum können wir ein bisschen darüber diskutieren. Ich habe es durchgespielt, ich habe 45 Stunden gebraucht für die Story. Ich glaube, wenn man ein bisschen weniger geradlinig gespielt als ich, kann man für so eine normale Story durchlauf sicher so mit 60 Stunden rechnen, würde ich jetzt sagen. Und wenn man wirklich alles sieht, keine Ahnung, 100 Stunden oder so. Aber wer macht das bei so einem riesigen Spiel?
Scheint, es macht auch ja niemand jemals, bei allem.
Wie ich herausgefunden habe. Um was geht's? Assassin's Creed ist endlich mal in Japan. Das, was sich die Fans jahrelang gewünscht haben, dass die Serie endlich auf Japan kommt. Und jetzt ist es soweit. Und du spielst zwei Charaktere. Das ist das erste Mal in Assassin's Creed, oder dass es zwei Protagonisten gibt, oder? Oder nicht?
Ich weiß nicht. Ich glaube, in den anderen hat es einfach zwei gehabt, aber die durften die einfach können wählen.
Auswählen am Anfang, oder?
Aber im Unity, dort hast du ja auch das Geschwisterte-Paar gespielt und die andere Person war auch dort gewesen, aber ich weiß gar nicht, wie das.
Unity habe ich zum Beispiel nie gespielt,
Sie ist ein Teil von der Geschichte gewesen, aber ich glaube, sie ist dann einfach passiv gewesen. Irgendwie, mag mich nicht mehr genau erinnern, aber hast du aber nicht beide gespielt.
Genau, hier wechselst du die ganze Zeit hin und her, beziehungsweise kannst du frei nach einer etwas längeren Intro-Session, wo du nur mit dem kannst spielen kannst, kannst du dann eigentlich quasi die ganze Zeit hin und her wechseln. Du spielst den ausländischen Samurai Yasuke, der ein ehemaliger...
Yasuke!
Yasuke, sorry.
Achtung!
Jeske.
Nein, du kannst es aussagen, wenn du herzig tönen.
Wenn du herzig tönen.
Das ist.
Dann machen die Frauen das viel in Japan.
Das ist für mich als, für mich als Naruto-Fan, ich bin schon geschädigt, weil da gibt es auch eine Figur, die Sasuke heisst im Original. Und in der deutschen Synchro haben sie das 20 Jahre lang als Sasuke.
mit Betonung auf Sasuke.
Pass mal auf Sasuke.
Sasuke, das kann. Nein.
ich nenne ihn einfach Diogo, weil so hat er früher geheißen. Das geht auch, das kann ich nicht falsch aussprechen. Genau, der war portugiesischer Sklave und hat sich dann durch verschiedene Umstände zum Samurai aufgearbeitet in Japan. Und dann ist noch Shinobi Naoe, wo du spielst, von einem Iga-Clan heisst der, der fast ausgelöscht ist worden und sie ist eine von den letzten Überlebenden von diesem Iga-Clan. Und die zwei schließen sich zusammen und kämpfen dann gegen so eine ganz komische, machthungrige Schattenorganisation, die die Macht im feudalen Japan an sich reissen will. Und die zwei probieren das zu verhindern, indem sie ganz viele Menschen umbringen. So,
also eigentlich wie jede andere Assassin's
Creed. Genau, man kennt ja.
So wie es eigentlich die anderen auch machen, die du umbringst.
Ja. Genau, eigentlich ja, voll. Das ist so. Und mein Problem mit der Story war, ich habe gefunden, das Fundament ist durchaus spannend, aber es wird wie nicht genug, oder die Story will zu viel und macht schlussendlich zu wenig. Es ist viel zu gross und man verliert irgendwie die Übersicht darüber, was jetzt wirklich so die Vision ist, woher das es geht. Ich weiss aber nicht mehr, wieso das jetzt genau der Fürst in dieser Burg muss ermorden, weil vorher habe ich schon 20 andere Fürsten in 20 anderen Burgen ermordet und es ist einfach alles so mega verschachtelt und du hast keine Übersicht über das Big Picture. Habe ich auch zumindest mit zunehmender Spielzeit nicht mehr gehabt. Und ich habe gefunden, dass Yasuke seine Geschichte hat mega viel Potenzial, um die ein bisschen zu beleuchten, aber es ist wie nicht genug daraus gemacht worden. Und es ist ja spannend, eben, wie kommt es dazu, dass es einen schwarzen Samurai gibt? Was ist da alles passiert? Was ist seine Hintergrundgeschichte? Und das hat mich irgendwie nicht wirklich befriedigt hinterlassen, seine Geschichte. Und die ganzen Zeitsprünge und das fragmentierte Erzählen und so. Es war einfach too much für mich. Aber Luca, der hat die Story ja gepackt im Gegensatz zu mir.
Ja, genau. Also ich muss ja sagen, ich habe es nicht wie du durchgespielt. Ich bin jetzt etwa 17, 18 Spielstunden. Also ich glaube, ich bin so etwa im Midgame, würde ich sagen. Das ist auch meistens dort bei Open World Game, wo es ein bisschen eine Bass gibt. Also vielleicht stand ich ein bisschen vor dieser Bass und bin halt jetzt bis zu dem Punkt, wo ich gekommen bin, eigentlich noch recht gefesselt. Ich finde beide Charaktere, also vor allem Naoe am Anfang, du spielst ja die erste etwa 8 Stunden Naoe. Bekommst sehr viel von ihrer Background-Story mit über halt ihre ganze Perspektive und warum sie jetzt auf der Rachetrip ist. Und erst nach 8 Stunden kommt Yasuke das erste Mal rein. Und ich finde ihre Story, ich finde sie als Charakter hat mir mega gut gefallen. Ich finde ihre Story wird mir mega gut erzählt und es hat schöne Szenen gehabt, auch schön erzählt, wo ein bisschen Tempo rausgenommen hat. Das ist, habe ich mega schön gefunden, dass man sich die Zeit genommen hat, ihren Charakter schön einzuführen. Es ist nicht einfach, ich glaube, ich habe Valhalla habe ich nicht gespielt. Ich habe lange Zeit kein Assassin's Creed mehr gespielt. Ich habe die ersten 2 oder 3 habe ich gespielt. Da habe ich lange kein Assassin's Creed. Black Flag habe ich kurz mal probiert. Dann habe ich lange nicht mehr gespielt. Und mit Mirage vor einem Jahr bin ich langsam wieder ein bisschen zurückgekommen in das ganze Assassin's Creed-Ding. Aber was man bei Valhalla halt immer wieder gehört hat, ist einfach, dass die Background-Story von der Hauptcharakterin in den ersten 5 Minuten abgespissen wird. Und dann war es das. Und da hat man sich natürlich jetzt viel mehr Zeit gelangt. Ihr Charakter habe ich sehr toll gefunden, wo dann nach 8 Stunden Yasuke das erste Mal wirklich richtig in der Geschichte auftaucht und ihren Weg kreuzt. Das ist ein epischer Moment und den habe ich sowas von gefeiert.
Es ist ein cooler Moment, es ist geil inszeniert, aber auch hier mir ist zum Beispiel nicht klar gewesen, wieso sie sich dann wirklich zusammengeschlossen haben. Weil sie sind Feinde, eigentlich.
Eigentlich sind sie Feinde, aber Es gibt ja Szenen ja auch noch mit einem kleinen Bub und so, wo das ein bisschen so zusammenführt. Kann natürlich ein bisschen, also wenn es jetzt ein Serie wäre, würde ich auch sagen, es geht ein bisschen schnell. Aber für mich ist bei einem Game statt halt Game Design vor Storytelling. Ich bin dort verzeihender und ich habe das Gefühl,
aber es sind 2 Sätze. Es ist vorher so, du bist mein Todfeind und dann bringt er 2 Sätze. Okay, stimmt, ich bin auch gut. Okay, Freunde, es ist wirklich nicht übertrieben, es geht etwas so schnell.
Und er deutet etwas an, wieso dass er sich mit ihr zusammenschließt, weil er etwas erkannt hat an ihr.
Mhm. Ja,
das wird ohne zu lügen, einfach in den letzten 10 Minuten vom Spiel wird das aufgelöst, das wieso, was das ist gewesen. Und ich finde, es macht null Sinn, weil okay. es ist einfach, sagt doch einfach wieso. Also es würde mir einfach so ein bisschen mehr, es würde es nachvollziehbarer machen. Und das meine ich mit dem fragmentierten Dings, wieso ist der Informationsfetzen ganz am Schluss vor Geschichte? Und die ganze Zeit frage ich mich, wieso haben die zwei Feinde sich zusammengetan und was ist da genau passiert?
Ich habe eben das Gefühl, dass, weil das ist so, gamiger gibt es fast kein Gamer. Es gibt es schon. Aber Assassin's Creed ist so gamey. Also weißt du, wirklich es ist so, schon, ja. es macht nichts irgendwie eigentlich Sinn. Du bist ein Massenmörder, alles geht schnell und komfortabel und so. Also, es ist darauf ausgelegt, du hast einfach in einer mega geil aussehenden Open World History Porn einfach kannst.
Metzeln.
Ich finde, es ist so ein Podcast-Game. Ich kann einfach Podcasts hören und laufe ein bisschen rum, metzle ein bisschen Sightseeing und so. Absolut gechillt. Ich finde die Story auch völlig verpfuchs, aber ich finde die Figuren noch sympathisch. Also,
sie sind sympathisch, so, ja, genau. Sie nicht,
genau. Ja. Ich finde, sie wirken wie Figuren, aber ich finde
jetzt... Ja, wenn wir also sagen, dass es Massenmörder gibt, zwei, und ihr findet die sympathisch.
Ja, so sind wir.
Ja, aber sie haben einen Grund, warum sie Massenmörder sind. Das ist
nein, aber...
Ja, es gibt natürlich immer die tragische Kindheitsgeschichte,
und du musst keine Zivilisten umbringen, sondern das sind alles...
Mal, jenes! Ich tue all die
ja, Angestellten... Du hast recht. Ja, aber im Fall, das habe ich auch schon gedacht, so. die Huren Angestellten, ich habe schon so oft gedacht, hey, ich will dir nichts machen, aber wenn du jedes Mal aufstehst und mich verteddern gehst bei der nächsten Wacht, ist das selber schon.
Aber die kannst du einfach bewusst losschlagen, musst du ja nicht umbringen.
Ah, ja, aber er geht viel schneller.
Das habe ich nicht gewusst, kann man bewusst losschlagen.
Ja, die kann man bewusst
losschlagen. Ich komme gerade dort, das ist ein guter Ding zum Einhängen. Das ist mir dann nachher wirklich eingefallen, im Vergleich zu den Alten auch. Sie haben schon vieles, was mich gestört hat, einfach weggemacht. Einfach sozusagen alle Kanten. Weißt du, früher hat es viel mehr so den Game-Over-State gegeben. Schleichen, haben die Fürst, resetten. Und jetzt wirklich sind einfach gemerkt, die Leute schleifen das alles. Wie heisst der... Wenn du in der echten Welt bist.
Animus. Animus Shit.
Da, genau. Ja. Da interessiert niemand. Da haben sie jetzt wirklich einfach gekickt.
Es gibt das ist keine, sehr gut, ja. Aber das hat wirklich ja, niemand
einfach so die, du bist wirklich, du laufst einfach wirklich nur noch um und machst einfach lustige Sachen. Und metzelst dich die Quest-Seite. Die wird einfach immer grösser und es besteht einfach aus Leuten zum Abmetzeln. Und, ich finde das mega witzig. Ich habe ein bisschen weniger als du, Luca, habe aber gesehen, wenn ich unsere Dinge vergleiche, wenn wir spielen mit dem gleichen Account, einfach mit den verschiedenen Safe-Games, weil sie uns keinen dritten Code gegeben haben, finde ich, dass so ich cool. Bei der Story weiter als du, aber du bist, glaube ich, einfach zeitmäßig weiter. Ich finde, wir spielen es einfach für so die Sachen machen und ich habe aber eben schon, ich habe tatsächlich schon nach 15 Stunden so ein bisschen mal am Abend einfach mal abgestellt, nach einer Stunde gemerkt habe, hey, es ist ein Assassin's Creed, ich mache eigentlich immer das Gleiche. Und ich finde, sie haben es gut gemacht. Und wir haben gewohnt, wie ihr es übrigens findet. Ich finde, es hat bewusst so Sachen, wo man so die Geschichte, also die kulturellen Sachen von Japan überbringt. Und bei mir, ich habe sie manchmal fast ein bisschen aufgesetzt gewirkt. Als ob da irgendwie ein Kulturbüro gekommen ist und gesagt hat, hey, kann man einfach irgendwie noch in japanische Kultur möchten wir noch ein bisschen haben. Und dann, okay, da Teezeremonie, da irgendwie noch ein bisschen beten und klatschen. Weißt du, zum Teil kannst du wirklich
vor
Sekunden in einen Schrein anbeten und dann kommst du 50 XP.
Hat er das Pop-up auch bekommen, wenn er bei einem Tori-Gate durchgeht, dass man nicht auf das Tori-Gate soll
steigen? Ja, eben nicht.
Doch, das habe ich bekommen. Das habe ich bekommen.
Aber voll gut, weil da machen doch Touris immer so und du denkst einfach nur,
ich bin extra hochgeklettert, weil ich dachte, es ist nichts gekommen.
Es ist genau das gekommen, das Pop-up, das sagt, hast du ein bisschen Respekt? Das sind die roten, die grossen Tore, wo man so die klassischen ja, die Bilder, genau. Wenn man halt Japan denkt, man sieht die Tore, das ist halt sehr genau. So ein spiritueller, das, zu einem Weg markiert, ja, zu einem Tempel. Ja. Man soll Respekt haben, nicht auf diesen Dingen rumklettern.
Das habe ich recht krass gefunden, wenn man gefragt hat, ja, wie sehr Angst hat Ubisoft, weil es hat ja im Voraus hat es ja auch eine riesige Kontroverse gegeben, oder wie der Samurai, der Yasuke schwarz ist, und es ein bisschen komisch wirkt, je nachdem, wenn Ausländer jetzt irgendwie so Schreine geht, zerstören und Tausende von Japanern ermordet. Und es hat von dem her irgendwie eine riesen Kontroverse gehabt. Habe ich mich dann auch gefragt, was für Elemente sind eingebaut worden, um ein bisschen, so ein bisschen wie zu zeigen, hey, wir haben Respekt vor der japanischen Kultur und wir wollen das einbauen ins Spiel und wir wollen nicht disrespectful sein. So.
Ja, aber das finde ich auch mega schön, weil eben gewisse Leute sind sich wirklich nicht bewusst. Gerade jetzt, wo es so ein Hype ist, um auf Japan zu gehen, finde ich, sollte man sich dem so ein bisschen auch irgendwie informieren und so bringen sie es halt näher den Touristen, würde ich sagen.
Was mir halt auch noch mega gefallen hat, einfach von der Story her oder einfach vom Aufbau her, du hast mit dem Sasuke und der Naue hast zwei, sorry, habe ich jetzt Sasuke gesagt, den Yasuke. Mit dem Yasuke und der Naue hast wie so zwei Perspektiven auf die gleiche Medaille. Also du hast halt eben den Fremden im fremden Land, der sich anpassen muss und wo man lernen muss, in diesem Land zurechtkommen. Das ist fast ein bisschen so der Last Samurai oder ich glaube, ich habe in meinem Kommentar sogar Shogun geschrieben, das hat sie auch
stimmt, einen Charakter. Ja.
Finde ich eine spannende Perspektive. Und auf der anderen Seite hast du die traditionelle Shinobi-japanische Perspektive, die von ihr sind. Und beide haben eigentlich, sind eigentlich zuerst verfeindet oder haben einen unterschiedlichen Feind. Aber ich finde, der Yasuke bringt eben schon coole Schattierungen in dem Ganzen. Er hat das idealisierte Bild vom Samurai. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sein Meister heißt, quasi sein Gönner, der ist ja einer, der, glaube ich, mega, mega wichtig war in der Vereinigung von Japan zu selber Zeit. Aber das ist ein bisschen so die glorifizierte Version von der Geschichte. Auf der anderen Seite, wie es halt immer so ist, der hat auch massenweise Zivilisten und Menschen umgebracht, um den Frieden durchzusetzen. Und das ist die Perspektive von der Naue auf der anderen Seite. Und so hast du wie so zwei schöne, finde ich, Farbtöne vom gleichen Ereignis. Und das ist halt der Vorteil davon, dass du die zwei Charaktere hast. Auf der anderen Seite, ich bin sicher, du wirst jetzt auch gerade über das reden, Domi. Das Gameplay ist vielleicht dadurch einmal ein bisschen gestört, oder der Gameplay-Fluss.
Ja, das hat mich in zunehmender Spieldauer hat mich das gestört, weil die Idee dahinter ist, dass die zwei Gameplay-Extreme, die Assassin's Creed prägt haben, aufgeteilt werden auf zwei Charaktere, also Stealth auf der einen Seite umschleichen und Action, also offener Kampf auf der anderen Seite. In den vergangenen Assassin's Creed Spielen, die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre, ist ja der Action-Teil immer wie grösser geworden und Stealth immer wie kleiner geworden. Und das ist einerseits das Coole daran, weil jetzt halt der Charakter erst neu, der wirklich auf Stealth spezialisiert ist, hat der Gameplay-Aspekt wieder mehr Gewicht im Vergleich zu früheren Teil. Aber das Problem ist, dass die Missionen und die Situationen halt einfach offensichtlich auf einen von den zwei Charakteren ausgelegt sind. Deine Mission ist halt meistens so, wenn du für einen entscheidest, kannst du nicht mehr wechseln, außer du startest die Mission neu. Und dann kommst du halt in Situationen, die ich finde nicht optimal zum Spielen sind. Wenn du mit der Naue irgendeinen riesen Bossgegner bekämpfen musst, der gut gerüstet ist, das geht einfach ewig, bis der tot ist. Und mit dem Yasuke wird es irgendwie 3 Schläge gehen und dann wäre er tot. So. Darum, so in der Theorie gute Training eigentlich, aber es ist nicht so ganz aufgegangen für mich.
Hey, es ist lustig, ich habe genau das überlegt, ob es auf das rausläuft, weil am Anfang habe ich auch gefunden, es ist eigentlich mega witzig, wie unterschiedlich das sich spielt. Und ich finde die Idee super. Wirklich, wenn du das erste Mal die Yasuke spielst, oder sagen wir das zweite Mal, es fängt ja mit dem an, dann ist er wirklich einfach ein Panzer. Ja. Also er ist wirklich, er stampft um, hackt ab, ist super geil. Und dafür ist er richtig lahm im Klettern und so.
Und er rennt schon buchstäblich durch Wände durch.
Ja, das ist genau. Sehr lustig.
Aber nachher habe ich mich dort eben schon gefragt, aber du musst durch das halt automatisch der eine Figur einfach Fähigkeiten wegnehmen, oder? Und ich habe es eben mit dem Luca schon darüber geredet, du musst auch so Schriftrollen an irgendwelchen Ort finden, was ich eben so eine überflüssige Nebenaufgabe finde. Und bei M hat es wirklich Orte gehabt, wo ich nicht raufgekommen bin. Du hast gesagt, Luger, du bist immer hochgekommen, aber es hat wirklich so die, weiß nicht, Pagoden oder so. Und wenn die keine, du kannst nicht von außen angumpen und du musst wirklich sozusagen vom einen Dach zum nächsten Überdach hoch und die kommt er nicht
raus. Er sagt sogar explizit in ein paar Situationen, sagt er, oh, die Naue könnte hier raufkommen.
Das wäre eine Herausforderung. Ich habe bei den Tempel es bis jetzt noch nicht erlebt, dass es einen Punkt gegeben hat, wo, weißt du, zum Schriftrollen sammeln, wo ich mit dem Yasuke nicht angekommen wäre. Bei den Pagoden, da, die Aussichtspunkte, hast du recht, dort ist es fast jedes Mal.
Aber man muss auch sagen, du kannst, gehst ins Menü, kannst direkt switchen, es geht 5 Sekunden.
Ich will eine Frage, kannst du immer einfach switchen?
Nein, eben, wie der Domi sagt, in der Mission.
Innerhalb von der Mission nicht.
Ja, aber in der freien Welt, wenn du nicht gerade in einem feindlichen Gebiet bist, und dort, manchmal ist das eben auch so, manchmal bist du im Klettern in einem feindlichen Gebiet. Eben, darum
habe ich Ladezeiten zwischendurch, weißt du, wenn du wechselst, das nervt dich auch mit der Zeit.
Ja, logisch.
Das müsste einfach instant gehen, weißt du, so, dass ich instant vom Yasuke zur Naomi kann wechseln. Ich habe für den zweiten Artikel, den ich mache, wo ich Ghost of Tsushima vergleiche mit Assassin's Creed, habe ich Ghost of Tsushima gestern nochmal gespielt. Und das ist krass, wie schnell das Spiel ist. Weißt du, ich starte es läuft nicht im Hintergrund und in 3 Sekunden bin ich in der Spielwelt drinnen. Wenn ich schnell reise, bin ich ist weniger als eine Sekunde, bin ich einfach auf der anderen Seite der Map. Und wenn das Gleiche wäre hier gewesen, weißt du, mit dem Wechsel zwischen Naoe und Yasuke, dann wäre es etwas anderes gewesen. Aber ich finde, jedes Mal die Ladesequenz schauen und warten, bis ich beim anderen Charakter bin, dass ich jetzt aufsteigen, das nervt mit der Zeit.
Aber du spielst mit einer PS5 Pro, oder?
Habe ich beides, genau, auf der PS5 Pro gespielt.
Und das ist natürlich ein PS4-Spiel ursprünglich, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Ja, also Ghost of Tsushima.
Hat Sony entwickelt.
Ja.
Von dem her, und Assassin's Creed ist ja jetzt offensichtlich kein PS4. Also weißt du, das ist auch technisch wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller.
Nein, weißt du, bei Spider-Man haben sie es auch geschafft. Ich glaube einfach, wenn das Game direkt für PlayStation
optimiert entwickelt. Für Konsole, ja, genau.
Die können das leider einfach ihre Instant SSD-Schissel, wie das immer heisst. Das ist schon mal ein cooles
Feature. Das stimmt, Ghost of Tsushima dort durch. Ah, ich finde auch den Vergleich, wenn du mich willst fragen, weil das finde ich das bessere Game ist Ghost of Tsushima bei mir klar Nummer 1. Aber ich glaube, dort bin ich auch ein bisschen anderer Meinung als du. Ich finde jetzt zum Beispiel Shadows spricht mich viel, viel mehr als, Ronin?
Rise of the Ronin.
The Rise of the Ronin, ich weiß, wir haben darüber geredet, ich bin sehr gehypt, ich bin überzogen gewesen, Game of the Year. Das hat mich im Fall mega schnell schon nicht mehr, also ich hatte dort schon nach so 6-7 Stunden irgendwie gar nicht mehr Bock gehabt, um wieder einloggen. Das hat mich irgendwie nicht gepackt. Und Shadows macht mir immer noch Spass.
Ich finde Shadows auch besser insgesamt als Ronin, aber schlechter als Tsushima.
Ja, das
ich finde es einfach, es ist für mich auch ein gutes Game. Es ist nicht grossartig und eben, für mich ist immer noch, ich hoffe, einfach, und das, man sagt das auch, dass auf das nächste Assassin's Creed wird es wirklich mal das Zeug jetzt anders machen. Keine Ahnung, ob das stimmt.
Also das Schöne finde ich wirklich einfach bei Shadows wieder die Besinnung zurück zum Stealth-Game, vor allem wenn du mit den Nauen spielst, die Shinobi-Fantasie, dass du eben so eine fette Burg hast, wo du infiltrieren musst, wo du nicht einfach kannst reinrennen. Wenn du zu viele Gegner aufs Mal hast, dann ist mit den Nauen teilweise schon relativ schnell Game Over. Du musst wirklich überlegen, wie gehe ich vor. Taktisch, es geht natürlich alles ein bisschen länger, aber genau für die Stealth, das Stealth-Gameplay, finde ich, funktioniert mega gut in Shadows. Oder das macht mir Spass in Shadows. Und wenn ich mal keinen Bock habe, um mega lang jetzt eine Burg infiltrieren, die mich halt den Jaske und renne rein und renne durch die Wand durch.
Machst alles kaputt.
Mach ich alle kaputt. Und er ist huere brutal. Also seine Kill-Dinge sind nice, wirklich so. Das hat ein paar Mal vor dem PC so, wow!
Okay. Und du kannst mit ihr auch wieder die Leute, also auch die Bosse, weißt du, die du musst killen, instant, wenn sie aus dem Stealth-Ding umbringst, dann sind sie einem Schlag tot. Es ist damals ein bisschen unlogisch, dass die du musst killen von dieser Liste, die kannst du instant umbringen, aber andere normale Gegner, die einfach ein bisschen stärker sind, dort nicht. Dann nimmst du dann einfach zwei Felder Leben ab. Aber es ist gleich, ich finde geil, geht's für den Bossen wieder. Also Bossen,
ja, das sind Daimos oder so etwas.
Ja, also genau, wir reden voraussichtlich, machen wir noch eine separate Spoilercast-Folge zum Assassin's Creed Shadows. Genau, ich muss aber schauen, ob das jetzt mit meinem separaten Account und den Safe Games funktioniert oder ob ich weiterhin
muss
ich
noch mal
offline spielen. Ja, nein, offline geht es auch. Es ist einfach immer ein bisschen, mit immer ein bisschen Angst, dass ich dann schon Safe Game überschreite. Also, es ist ein bisschen intransparent. Genau. Ich habe gerade gesehen, du bist irgendwo in einer Mission, wo der Jaske irgendwie halb nackt ist. Kann das sein?
What?
Es ist einfach eine, wo er nur so irgendwelche komischen Huren Windeln wie so ein Sumo-Ding anhat.
Nein.
Ja, vielleicht hat einfach einer die Rüstung abgezogen, aber es ist wirklich im Ladeding, ist einfach eher so
wirklich?
Drin. Hat einfach nur so eine Sumo-Windel an.
Hast du nicht mein Safe-Game gerade kaputt gemacht?
Nein, ich habe nachher mal gesagt, du bist Level 23 oder irgend so etwas. Und bist irgendwo in einer Herbstgegend. Hey, genau, anywho, wir haben ja noch ein drittes Game und eben genau Xenoblade Chronicles X, wo auch du, Domi, gezockt hast und wo noch viel länger ist, offenbar.
Ja, das ist noch viel, viel länger. Massiv viel länger. 85 Stunden habe ich, gebraucht, um die Story durchzuspielen. Ich glaube, wenn man da wirklich alles machen kann, kann man gut bis zu 150 Stunden mit dem Spiel verbringen.
Ich frage mich immer, woher du die ganze Zeit nimmst.
Hey, Xenoblade Chronicles X habe ich 6 Wochen vor Embargo-Ende bekommen.
Okay.
Also, nice. Das sollte bei jedem Spiel so sein. Weil dann kann man das Spiel auch so durchspielen, wie es normale Leute würden spielen und muss nicht alles durchrushen. Fairerweise muss man sagen, bei Assassin's Creed, da hatte ich nicht so viel Zeit gehabt und habe mich dementsprechend auch vor allem auf die Main Story fokussiert. Aber ich glaube, auch wenn ich Zeit hätte, hätte ich mich aber an einem bestimmten Punkt auf die Main Story fokussiert, weil auch alles so relativ repetitiv ist. So. Als kleine Randnotiz. Genau, aber hier hatte ich 6 Wochen Zeit, viel Zeit investiert. Und ja, es ist wirklich, es ist so eins von diesen Spielen, wo wirklich etwas Spezielles macht und wo etwas wagt, wo andere Spiele nicht wagen. Und es ist lustig, weil es ist eigentlich ein Remake von einem Wii U-Spiel. Auf der Wii U hat es einfach niemand gespielt, weil niemand eine Wii U hatte, zur Erinnerung. Die Konsole ist massiv gefloppt, hat sich irgendwie nur 12 Millionen Mal verkauft. Switch ist im Moment bei 155 Millionen und das Spiel hat auf der Wii U absolut keine Chance gehabt und jetzt bekommt es nochmal eine zweite Chance auf einer viel grösseren Installbase und die Chance hat es mehr als verdient, weil es ist wirklich eines der coolsten Rollenspiele und Open-World-Spiele, weil es halt ein paar Sachen anders macht als andere Open-World-Spiele. Und was geht's? Es geht um, also die Erde ist zerstört. Wir sind im Jahr 2054. Die Erde ist zerstört, weil die Menschheit in einen intergalaktischen Krieg verwickelt ist worden. Und eine kleine, relativ kleine Gruppe von Menschen hat können fliehen auf einem Raumschiff und stürzt dann auf einem fremden Planet ab. Ich übernehme die Rolle von einem Mitglied der Blade-Einheit. Das ist so eine paramilitärische Organisation, die jetzt den Planeten erforschen, Ressourcen sammeln, Alien-Viecher bekämpfen, die uns angreifen und so. Und mein Ziel ist eigentlich im ganzen Spiel, den Planet zu erforschen und zu zähmen, sodass die Menschheit dort drauf leben kann. Und das ist eigentlich schon die ganze Story. Es gibt ein paar spannende, wirklich so krasse Twists drin. Und speziell an diesem Spiel ist, dass die Story nicht in der Hauptmission erzählt, sondern in den Nebenmissionen größtenteils. Das heisst, wenn du einfach nur der Hauptmission folgst, bekommst du eigentlich mega viel von dem mit was Story ausmacht. Du musst dir Mühe geben und viele Nebenmissionen absolvieren, dass du überhaupt rauskommst, was passiert. Und das finde ich recht einen speziellen Approach. Und es ist halt einfach so, je mehr Zeit du reingehst, desto besser wird es. Und eben, dann zumal ist es recht kontrovers aufgenommen worden. Jetzt in der zweiten Runde haben die Leute viel mehr akzeptiert, den Ansatz. Und ich finde es halt einfach spannend, weil halt, ja, die richtig geilen Sachen auf optionaler Basis sind. Und das macht trotzdem kaum ein anderes Spiel irgendwie. Und das Spezielle an dieser Open World ist, dass sie einfach gigantisch ist und dass die Alien-Viecher, die dort leben, teilweise einfach riesig sind, unglaublich gross, also Dinosaurier mässig gross oder noch grösser. Und du bist als Teil von dieser Blade von diesem Blade-Team, das ist das vierte unterwegs, man fühlt sich echt so wie ein kleiner Wurm, so, wo völlig hilflos ist in dieser riesigen Welt. Du kannst die Kamera mega weit ziehen vom Charakter, dann siehst du einfach so, wie gross das alles ist und wie klein das du eigentlich bist. Und das Spiel, das Gefühl, das du so wie vermittelt hast, du bist auf einem fremden Planet, du gehörst hier nicht her und alles, was du siehst, kann dich umbringen. Und es ist nicht so wie in anderen Rollenspielen, dass du irgendwie Regionen hast, wo du weißt, dort sind High-Level-Viecher, und da sind Low-Level-Dings, die ich easy töten kann, sondern sie sind alle überall. Und jede Mission ist so ein Spießroutenlauf, wo du musst aufpassen, dass du nicht umgebracht wirst. Und das geht 20 Stunden lang, geht das so, dass du die Welt zu Fuß untersuchst. Und nach 20 Stunden wird dann einfach alles auf den Kopf geworfen. Dann bekommst du nämlich Zugang zu Skells. Das sind riesige Roboter, riesige Mechs, die du kannst steuern.
Yes.
Und plötzlich kannst du die riesige Spielwelt in diesen Mechs erkunden und sie wirken plötzlich nicht mehr so riesig, wie sie vorher war. So riesige Flächen, die du vorher irgendwie eine halbe Stunde brauchst, zum durchlaufen, kannst du jetzt in 5 Minuten durchsprinten mit dem Mech. Und so riesige Viecher, die dich vorher gemobbt haben, kannst du mit dem Mech jetzt zerstören. Und es gibt jetzt eine komplett andere Perspektive auf alles. Und es funktioniert eben nur, wenn du vorher 20 Stunden musst als kleiner Wurm durch die Gegend laufen. Und das habe ich so in keinem anderen Spiel erlebt, dass so eine Perspektivenwechsel reinkommt, irgendwie. Dass du die Spielwelt nochmal neu erlebst, nochmal komplett neu erlebst. Und dann nach 15 weiteren Stunden gibt es noch einen grösseren Twist. Die Roboter kann verfliegen.
Oh.
Und er
eskaliert immer.
Es eskaliert immer. Ja. Und dann siehst du einfach die ehemals riesige Spielwelt, siehst du einfach wirklich aus einer wortwörtlich anderen Perspektive und kannst jetzt plötzlich überall problemlos herfliegen. Und das ist einfach so ein Mindfuck, nachdem du so viel Zeit auf der Erde, also auf dem Underground verbracht hast, dass jetzt plötzlich kannst fliegen. Das ist so ein krasses Gefühl. Und eben, es funktioniert wirklich nur, weil es so ein langes Game ist. Das Game ist nicht lang, damit es lang ist, sondern es ist lang, damit es dir die Momente kann bieten, wo alles auf den Kopf stellen. Und es gibt noch ein paar weitere im späteren Spielverlauf. Aber das sind so die zwei grössten. Und Das Kampfsystem ist recht speziell für ein Rollenspiel. Es erinnert mehr so an MMOs. Es geht wirklich so ein bisschen aus wie in einem World of Warcraft. Zum Beispiel, dass du unten hast deine Attacken, die aufgelistet sind. Und die kannst du auch auswählen. Und die haben jeweils so einen Cooldown. Also du kannst nicht endlos spammen, sondern du musst warten, bis sie dann wieder aufgeladen sind. Und es ist sehr timing-basiertes Kampfsystem und Combo-basiert. Also jede Attacke hat zum Beispiel eigene Farben und wenn du verschiedene Farben, verschiedene Kombinationen kombinierst, dann bekommst du mehr Angriff oder tust dich heilen und so. Und strategisch und schnell ist es so, so kann man es beschreiben. Und in den Mechs kannst du auch kämpfen und dort ist das Kampfsystem dann auch komplett anders. Zu Fuß bist du sehr schnell und wendig und in den Mechs bist du langsam, aber ein Schlag macht sehr viel Schaden. Echt so ein bisschen ähnlich wie die Nahe und der Yasuke. Es hat so ein bisschen Parallelen, außer dass hier halt wirklich jederzeit auch mit dem Kampf kannst wechseln, wenn du irgendwie merkst, okay, jetzt bräuchte ich ein paar Fähigkeiten, die ich nur zu Fuß einsetzen kann, steigst halt aus dem Mech raus und machst zu Fuß weiter. Das ist absolut kein Problem. Und aber auch hier beim Kampfsystem, es ist absolut einfach überfordernd am Anfang, aber je mehr Zeit du investierst, desto mehr bekommst du raus. Und ich würde behaupten, so viel Flexibilität, wie du dein Team zusammenstellst und wie du deine Skills und Waffen und Angriffe zusammenstellst, das hat kaum ein anderes Rollenspiel wie hier. Es ist wirklich, du kannst dich so tief reinfuchsen und darum, es gibt auch Leute, die für die Review, ich habe es gesehen, 180 Stunden investiert haben.
Spürt sich einfach nicht mehr.
Alter. Und nachher irgendwie so die wirklich High-High-Level-Gegner, also die höchsten Gegner, die du im Spiel hast. Ich habe es auf Twitter gesehen, so einen kurzen Clip, hat sich so ein Bild gemacht mit einem krassen Roboter. Der höchste Gegner hat er irgendwie in 0,5 Sekunden platt gemacht. Und so unter normalen Umständen brauchst du halt irgendwie 20 Minuten. Falls du es überhaupt schaffst, um den zu töten. Aber eben, wenn du wirklich willst, kannst du auf das Herr arbeiten, mega viel Zeit investieren und ganz viel Zeit darin verlieren. Ja, eben, es ist sicher nicht für alle, das Spiel. Aber wenn man auf Rollenspiel steht, auf japanische Rollenspiel vor allem, und wenn man vielleicht auch ein bisschen mit der Switch-Grafik leben kann, wenn, also es sieht hure geil aus für ein Switch-Spiel. Es ist wirklich erstaunlich, was sie aus dieser alten Hardware rausholen. Vor allem mit den riesigen Spielwelten und grossen Gegnern. Aber es ist halt Switch-Niveau. Mit dem muss man leben. Aber eben, wenn man sich für das interessiert, absolut empfehlenswert. Und wenn man es noch nie gespielt hat, sowieso. Aber auch wenn man es dann vor 10 Jahren, wo es rausgekommen gespielt hat, lohnt sich es, glaube ich, auch, weil es hat sehr viele Optimierungen und Quality-of-Life-Verbesserungen. Ich habe mir teilweise durchgelesen, wie mühsam das Spiel vor 10 Jahren war. Und ich glaube, so 10 Jahren hätte ich das nicht geschafft, so viel Zeit zu investieren. Weil die Menüführung war schrecklich und es war sehr grindig, was es jetzt nicht mehr so ist. Es ist wirklich viel, viel optimierter. Xenoblade Chronicles X, auch ab heute verfügbar für die Switch.
Nein, jetzt braucht man nur 80 Stunden ja. Zeit, um das zu gamen. Und ja, gut, kann man machen. Ja.
Kann man machen.
Es klingt schon easy, aber auch wirklich. Ich kann man Zeit, machen. Zu viel anders. Also gut, dann sind wir am Ende vom Podcast. Dann danke ich euch fürs Mitmachen und allen fürs Zuhören. Und tschüss miteinander.
Tschüssi.
Tschüss. Ciao zusammen.